Hallo und herzlich willkommen zum Fashion und Lifestyle Podcast Baywatch Berlin. Was trägt man in diesen Tagen? Was trägt man in den nächsten Wochen? Was sind die neuesten Düfte, die neuesten Cremes? Toller Mascara und wie lackieren wir uns eigentlich gerade die Fußnägel? All das werden wir erfahren in den nächsten 7 Stunden hier bei Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich möchte auch euch herzlich begrüßen hier bei mir. Das ist zum einen Thomas Schmidt, der viertwichtigste Bürger aus
Kirberg.
Ja. Sagt zumindest der Wikipedia-Eintrag mittlerweile.
Ja. Von Kirberg. Leute, ich bin jetzt eine der Persönlichkeiten meines Heimatdorfes.
Nein.
Und ich stehe da mit irgendeinem Kapuzinermönch.
Kannst
und
du das mal vorlesen?
Der irgendeine Krankheit hatte.
Zwei Nazis.
Na, ich möchte das wirklich. Drei Sklavenhändler und Schmitti.
Ja, ich lese mal vor. Oh nein, machen wir später.
Also, aber du liest es vor, ja?
Ich lese es vor.
Und darfst du dich dann ins Goldene Buch der Stadt eintragen?
Das weiß ich nicht, bin ich am Verhandeln. Ich habe aber meinen Freunden geschrieben, ich möchte einen Staatsempfang. Die sollen das ganz sehr große gut. Besteck auffahren, wenn ich mal wieder nach Kirberg komme.
Viel besser ist es, wenn du mal tot bist, was dann da los ist.
Meinst du?
Ja, dann ist
Staatstrauer.
Ja, ein Staatsbegräbnis. Ja. Dann wird der eine Leichenwagen von Kirberg, der immer benutzt wird, der wird dann eine Deutschlandfahne drüber gelegt. Und da darfst du dann einmal da deine drei Straßen da runterfahren.
Und ein USB-Kabel.
Hä?
Naja, einfach was ihm immer am Herzen lag. Mehrversteckdose, Repeater, USB-Kabel.
Meint er mit seinem mittlerweile in der Leichenstarre.
Ja, wie bei Tutanchamun, da kommt alles nochmal so rein, was wichtig war. Die Frau, USB-Kabel,
die Katzen
alles.
Auch. Die Katzen. Haben die auch gemacht damals.
Ja, ja genau. Katzen auch.
Das ist eine gute Sache. Ja. Das ist das geile Nebenprodukt, das ist so Collateral Damage von meiner Suche nach dem blauen Haken. Ich werde jetzt überall... Die versuchen mich halt überall reinzupetern. So.
Ja.
Und das ist schön. Das hat mich richtig erfreut, dass ich jetzt in meinem Heimatdorf eine Persönlichkeit bin.
Finde ich sehr gut. Man muss nur aufpassen, wenn wir jetzt hier mit den Grabbeilagen von Schmidt hier so das so öffentlich machen, dass der das jetzt nicht anfängt. Es gibt ja manchmal so Leute, die losziehen und hier so irgendwie die Kupferkabel ausgraben.
Oh, ja.
Nicht, dass dann einer sagt, ich brauche noch einen Repeater oder hier so ein SCART-Kabel oder Mensch, jetzt hat der Mediamarkt zu, ich brauche ein HDMI-Kabel. Und dass man dann einfach sagt, komm, da gehen wir kurz beim Schmidt gucken in seiner Kramkiste, da neben seiner Leiche.
Stimmt, ja.
Und gucken da rein. Also weißt du, das wäre
so
ja praktisch.
So eine Resterampe, ne? So für Technik-Indiana Jones.
Schmidt ist das Mausoleum der Technik.
Wie war das eigentlich? Wie muss man sich diese Szene vorgestellt haben bei den Pharaonen, wenn die gestorben sind? Dann sind ja wirklich teilweise die Frauen dann mit Kopf kürzer gemacht worden, um da so in den Sarg reinzuquetschen.
Ja.
Ne? Also wie wurde und wer musste das machen, diese Nachricht überbracht? Dass man so gesagt hat, also... die traurige Nachricht ist, also der Pharao ist nun tot und ihr erkanntet ihn ja auch gut, ihr habt ja viel mit dem auch interagiert und wie sage ich es dem Kinde, also ja, das Begräbnis ist in 2 Wochen.
Wir können das jetzt so machen, sie legen sich freiwillig rein oder wir sorgen.
Hier ist die Einladung.
Oh Mann ey, ja das wird wahrscheinlich so im ganz normalen Leben irgendwie... integriert gewesen sein und ich meine, es gibt andere Standards, man weiß, dass es einem irgendwann blüht, wenn man dem Pharao zu nahe gekommen ist. Also man rechnet ja damit, es kommt jetzt nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern man weiß, man war offenbar mit dem Pharao zu Lebzeiten, hatte man auch gewisse Vorteile und nun, ja.
Da würde ich sagen, da ist die Trauer nicht gespielt, wenn der Pharao stirbt.
Das stimmt, ja.
Und es gibt da tatsächlich auch Gesellschaften, in denen Tod und Leben also näher beieinander sind. Ich kann mich noch erinnern, als wir, und das war glaube ich unsere erste Reise überhaupt, als wir in Indien waren, da waren wir bass erstaunt, wie da so umgegangen wird mit dem Leben und dem Tod. Mhm. Da waren wir in Varanasi, in der heiligsten Stadt des Hinduismus, haben wir ansatzweise, glaube ich, schon mal erzählt, aber eine Sache, die natürlich extrem beeindruckend war, war, dass wir dann da mit dem Boot langgefahren sind, den Ganges entlang, und dann sieht man da die Kinder Fußball spielen und wirklich 10 Meter weiter werden Leichen verbrannt. Und das gehört irgendwie so dazu und so wird das dort eben gemacht und das weiß auch jeder. Und da ist ein 5-Jähriger, der einen Drachen steigen lässt und 10 Meter weiter liegt Opa Paschulke. Und also jetzt ne in übertragenen Sinne, ja. Ne, die wenig Inder, die Paschulke heißen, aber die dann da... praktisch dann ihren letzten Weg gehen. Das ist ja in Varanasi die Besonderheit, dass man da dann den unendlichen Kreislauf des Wiedergeborenwerdens endlich unterbrechen kann und so weiter.
Also wenn man nicht wiedergeboren werden will, dann...
Wenn man wirklich sagt, jetzt reicht das aber mal so richtig. Gut. Ich habe hier schon mal ein großes Pamphlet über Weltreligionen gehalten.
Abo-Falle, abgebrochen.
Das ging nicht so richtig in die richtige Richtung.
Ja,
deswegen will ich jetzt hier auch den Hinduismus nicht mit meinem Unwissen bekleckern. Wir lassen das jetzt.
Aber apropos Unwissen, was mir in Indien da aufgefallen ist, als wir da mit dem Boot lang getuckert sind und wir sind dann in diesen ja, sagen wir mal, Begräbnisstätten, da werden halt die Leichen hingebracht und verbrannt. Mhm. Zwei Aspekte. Zum einen war das immer, also ich habe auch immer gedacht, da kommen dann so 100 Leute und bringen den Leichnam dahin und so in den Pustekuchen. Das hatte, ehrlich gesagt, wenn man jetzt mal alle Romantik in Anführungszeichen da weglässt, die kamen da raus wie zum Müll. Also die haben da wirklich wie den Müll rausgebracht, haben die Leiche hingebracht. So einer hatte den so über die Schulter und hat da hingebracht und dann auch so ein paar Blümchen draufgelegt, dann verbrannt und dann eine Schippe geholt und der ganze kaputt gehauen.
Ich vermute trotzdem mal, Schmidt, dass du da inhaltlich nicht so sehr im Thema bist, dass du wüsstest, welcher Teil dieser ganzen Prozedur jetzt wichtig ist.
Du willst mich jetzt vor
einem
Shitstorm retten, ich weiß, aber...
Ja, auch mich letztendlich. Also es geht nicht nur um dein digitales Wohl. Es geht nicht nur um dein digitales Wohl. Ich habe jetzt auch keine Lust hier, wegen nichts und wieder nichts, mit irgendwelchen Hinduismus-Experten darum zu diskutieren, wo einem natürlich auch nach zwei Sätzen die Luft ausgeht, weil man so viel sich dann doch nicht angelesen
hat. Ich sag das als wie in der Tradition eines amerikanischen Touristen. Völlig unwissend habe ich nur diese Beobachtung gemacht, dass das Ganze weniger religiös aufgeladen war, als ich es mir vorgestellt
habe. Für deine fremden Augen.
Für die westlichen Augen.
So. Mary, look, they have a Starbucks.
Da haben wir übrigens den größten Dünnschiss der Geschichte uns
abgeholt. Nee, da warst du aber bei Burger King. Bei Pizza Hut
Pizza
wart ihr. Ihr wart bei Pizza Hut und ich war der Einzige, der nicht bei Pizza Hut war. Ich habe im Ganges gebadet und vorher haben die Ärzte gesagt, da musst du aufpassen, da kannst du, wenn du Pech hast, kriegst du Meningitis. Du musst wirklich aufpassen, geh da nicht rein, das ist heilig, aber nicht durch 10 Filter gelaufen, das Wasser. Es ist heilig, aber vielleicht hat auch mal eine Kuh reingemacht. Könnte sein. Aber es ist heilig. Und habe ich gesagt, wenn es heilig ist, gehe ich da rein, kein Problem. Naja, mal aufpassen und so. Ich bin dann da reingegangen und alle haben sich Gedanken gemacht, ob es mir dann wohl gut geht danach und so. Und ich war wirklich komplett in Ordnung, mir ging's super. Aber die anderen sind einen Abend vorher alle zu Pizza Hut gegangen. Und da kam Montezumas Rache aber mit der Rechnung.
Aber es war so krass, wir waren da 3 oder 4 Tage. Und das war die erste Reise von Duell um die Welt. Und bis dahin war ich auch nur in Europa mal unterwegs gewesen, mal nach Frankreich gefahren. So, ne? Und
aus dem Saarland ist das eine Weltreise.
Das war schon krass. Und dann
zweimal falsch abgebogen.
Da kommt man nach Eiffelturm. Dann gleich Indien. Es waren 47 Grad und man wusste halt, man darf im Grunde nichts trinken, nichts essen da, weil es sofort auf den Magen schlägt. Und da wir ja noch was vorhatten, das war Station 1 von 10 auf dieser Reise, haben wir uns da so wirklich nur abgepackte Kekse gefressen und haben irgendwie die Cola irgendwie 500 Mal abgewischt, so wie du in Corona-Zeiten, Jakob.
Ja, exakt.
So. Und dann haben wir uns daran gehalten.
Wie Jakob im Hyatt.
Wie Jakob im Hyatt.
Bah?
Bah, dieses Glas ist nicht so, wie man sich das vorstellen würde.
Und dann, das war so am letzten Abend, haben wir gedacht, jetzt haben wir das überstanden, jetzt gehen wir zu unseren amerikanischen Freunden von Pizza Hut, da wird uns ja nichts passieren, da sind wir ja wohl safe. Ja.
Der Systemgastronomie.
Und dann war ein Flug nach Thailand angesagt, der ging 9 Stunden über Nacht und ich war wirklich alle 5 Minuten auf der Bordtoilette. Das ist so peinlich, das kann man sich nicht vorstellen.
Ja,
weil man denkt, jetzt muffelt gleich die ganze Kabine hier durch, es zieht dann Spalt die ganze Nacht.
Horror.
Man muss auch immer über die Leute klettern.
Ja,
so,
ja.
Oh Gott.
Wenn Schmidt auf dem Klo war, für kurze Momente flog das Flugzeug 10, 20 Meter höher.
Es gab ja wirklich schon Flugzeuge, die da den Flug abbrechen mussten. Auch recht.
Ich war mal in einem. Wir waren mal in einem.
Ja. Aber wegen Gestank?
Nee, ja, das war so, wir fliegen vor allen Dingen über Aserbaidschan, glaube ich. Ne? Wir fliegen so über Aserbaidschan. Ich denke, ach guck, Aserbaidschan. Weiß ich noch. Habe ich aktiv noch gedacht, Asima, da unten, da sind die. Da, das ist Aserbaidschan. Ist ja ein Ding. So, und dann...
Wer ist denn da unten da, die?
Die vom Eurovision Song Contest.
Ach, sorry.
Die. Vom Eurovision Song Contest. Die
lupenreine sind Demokratie, Aserbaidschan. Ja. Muss man sagen.
So, lupenreine Demokratie. Und dann sehe ich auf einmal, wie dann gibt es immer dieses gemalte Ding, ne, wo das Flugzeug so lang fliegt. Und auf einmal fliegt das also wirklich so eine richtig nicht mehr zu versteckende Kurve. Und wieder zurück. Und dann fragt man sich natürlich schon, was ist denn jetzt nun los? Ne? Also wenn jetzt einfach so mitten in der Nacht auch noch.
Ja, du hast noch, du hast noch gepennt und du hast einen tiefen Schlaf, für den ich dich schon oft bewundert habe.
Ja.
Was vorher los war, es sind Stewardessen nachts durch die Gänge gerannt, wirklich gerannt. Irgendein Typ hat aus dem hinteren Abteil rumgebrüllt wie am Spieß.
Ach du Scheiße.
Und das hast du alles, ich habe dich geweckt und habe gesagt, Alter, hier ist was im Gange. Und das war das erste Mal in meinem Leben und wir hatten 100.000 Flüge, wo ich gedacht habe, okay, jetzt werden wir entführt.
Sind wir eigentlich hingeflogen?
Jetzt ist wirklich Entführung.
Wo sind wir da hingeflogen?
Ich weiß nicht, China oder so. Ich keine Ahnung, weiß es nicht mehr.
Aha.
Ah nee, es war später. Es war
China oder so.
Ja. Naja, auf jeden Fall, da dachte ich wirklich nachts, okay, wenn die Stewardess, wo man ja als erstes hinguckt, wenn irgendwas wackelt, immer der Blick zur Stewardess, verhält die sich ruhig, ich kann auch weiter pennen. Die haben sich überhaupt nicht ruhig verhalten, die sind dann zu zweit, zu dritt darum nicht mal gehühnert, sondern gerannt.
Ja.
Und dann habe ich dich geweckt. Wie ein
Velociraptor.
Und dann kam die Durchsage, wir müssen zurückfliegen nach Aserbaidschan und da zwischenlanden, weil die Toilette ist kaputt. Und ich habe denen das nicht geglaubt. Ich habe denen gedacht, das ist so der Code für Toilette ist kaputt, heißt hier Entführung und demnächst alle tot.
Aber ich glaube, dass wenn
da
man...
Da war auch nicht die Toilette kaputt.
Es war
kaputt.
Die Toilette kaputt.
Doch, doch, doch. Nein, das habe ich schon mal gehört. Das ist, es gibt so ein komisches Unterdrucksystem, was irgendwie...
Also was so macht, wenn man spült wahrscheinlich.
Genau, das kennt man ja. Und das ist ja nicht wie im Zug, dass es da irgendwo dann auf den Schienen oder im Kleingarten neben der Bahntrasse liegt. Sondern... das wird ja irgendwie mit einer etwas komplizierteren Technik sonst wohin geschossen. Ja.
Auf Aserbaidschan.
In dem Fall auf Aserbaidschan. Und wenn das kaputt ist, dann beeinträchtigt das das komplette Druckverhältnis irgendwie und kann einfach gefährlich werden. Und deswegen müssen die in so einem Fall, wie gesagt, ich bin da kein Experte. Also wenn sich jemand, wir haben jetzt schon zwei, sagen wir mal, Gesuche rausgeschickt hier zwischen den Zeilen an Experten. Also wenn sich einer mit Hinduismus oder Flugzeugtoiletten auskennt, am besten sogar einer, der beides weiß, muss man nicht so viel lesen, dann bitte... schreiben,
kurz fassen.
Aber da ist es wahrscheinlich eh immer eine Lüge, wenn es heißt, es stank so sehr nach Kot, dass der Flieger landen muss. Da ist einfach immer nur die Toilette kaputt wahrscheinlich.
Ja.
Werden wir erfahren. Werden wir auch hier auflösen, oder? Was wir da an Post bekommen von Experten. Mhm. Weil das ist ja hier schon, das kann man schon mal sagen, ist ein Professoren-Podcast. Wir hören eigentlich nur Professorinnen und Professoren, diesen Podcast. Da sind wir stolz drauf.
Ich muss ja aber wirklich mal sagen, also ich glaube, dass... zu den kuriosen Geschichten unserer Zeit, in der wir dann Opas sind, ne? Und wenn wir dann so unseren Enkeln erzählen, und wisst ihr was, da hat man dann immer in seiner Tasche so nasse Lappen mit sich rumgeschleppt und das war das Geld. Das hat man dann, das haben schon 400.000 Leute vor einem angefasst, das war teilweise 20 Jahre alt, so ein Schein. Und dann ist man mit dem Schein, ist man dann in ein Geschäft gegangen und der hat einem dann anderen Schein wiedergegeben. Das und den hatten auch schon ungefähr 500.000 Leute in der Hand. Und den hat man dann in seine private Brieftasche hineingesteckt.
Auch während einer globalen Pandemie haben wir das so weiter angefasst.
Und wenn man kein Geld mehr hatte, dann musste man zu einem Automaten gehen und sich neues so Geld holen. Da werden die sagen, aber Opa, ist das nicht wahnsinnig kompliziert und auch ein bisschen gefährlich gewesen? Ja, ja, werde ich dann sagen. Und weißt du was? Jeder achte Geldschein hat Anhaftung von Kokain. Oh. Und dann wird er sagen, hast du noch solche Geldscheine irgendwo, Opa? In einem alten Glas. Und dann gucken wir uns die mal an.
Aber ich bin ja echt erstaunt, dass du da sofort auf den Technikzug aufspringst. Dass du da nicht dich irgendwie verwehrst. Und wir hatten nämlich gerade vor der Beginn der Sendung das Gespräch darüber, dass wir richtig stolz und erstaunt sind, wie du jetzt wirklich bei Instagram so richtig abgehst. Du machst lustige Stories, wo wir dich ermutigt haben, dass die halt wirklich, wir finden, da sind wir uns einig, Jakob.
Ja, wir sind absolut einig.
Die finden wir wirklich lustig. Und jetzt hat es Klick gemacht. Und Jakob hat dich aber sofort wieder angebrüllt, warum du das nicht vor 4, 5 Jahren schon gemacht hast.
Aber ich habe auch gesagt, Schmitty, dass ich diese Folge mal nicht direkt in so einen vergifteten Streit hier einsteigen will. Deswegen habe ich es Klaas praktisch mal unter 6 Augen gesagt. Und gesagt, Klaas, was soll die Scheiße? Warum fängst du nicht direkt an mit Instagram? Warum muss man dich immer über 4 Jahre überzeugen? Du machst doch da gute Sachen. Was soll der Käse, dass du da immer wie so ein 70-Jähriger da erst dich mal vertraut machen musst über Jahre. Und das habe ich mir persönlich gesagt, das hat ja hier in der Folge Gott sei Dank gar nichts verloren.
Naja, das kann man doch mal ansprechen.
Ich verstehe dich ja. Also ein Konflikt ist ja auch erst, wenn ich dagegen anrede, oder? Ja. So ist es mal ein kurzer Einlauf, damit muss der Zuhörer klarkommen. Und ich sage, ja, du hast recht. Ich brauche eben manchmal meine Zeit und bei mir hat das nicht immer nur was mit so einer Ablehnung von kultureller Weiterentwicklung, die es ja irgendwie ist. Ja, also es ist letztendlich ist es ein Medium und das kann man bespielen oder nicht. Also es ist manchmal so, dass ich schon so die Rücklichter von irgendeiner Entwicklung sehe und mir dann ein bisschen zu spät denke, na jetzt renne ich doch nochmal hinterher.
Ja.
Liegt aber auch oft an Faulheit einfach. Das ist so eine Sache, bis ich was kapiert habe, bis ich es verstanden habe, das dauert mir manchmal zu lange und da habe ich Schwellenangst, dass das jetzt womöglich zu anstrengend werden könnte, bis es mir in Fleisch und Blut übergeht. Und das ist oft so, dass ich dann irgendwie fünfmal denselben falschen Knopf drücke und dann schmeiße ich in die Ecke und denke, ey, du kannst auch was Besseres machen, zum Beispiel nichts.
Das ist bei TikTok das erste Mal in meinem Leben, dass ich sage, das brauche ich nicht mehr.
Das stimmt, das geht mir auch so, ja.
Das brauche ich
geht
nicht
mehr.
Mir auch
so. TikTok zieht mich rein. Ich habe da natürlich kein Konto oder man braucht nämlich kein Konto und man, ich würde nie im Leben würde ich ein TikTok-Video, soll ich da in meinem Kinderzimmer tanzen? Also was soll ich da machen? Ne? Irgendwie pion, 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 weißt du? Das brauchen wir ja nicht. Aber man kann sich das angucken und es ist irre, wie die das machen, dass man also auf diese App geht und dann siehst du das erste Video. Und dann klickst du so weiter und wenn du mehr Videos von dem sehen willst, der dir da gerade vorgeschlagen wird, klickst halt nach rechts und dann bist du in seinem Feed und siehst noch mehr Videos von ihm.
Aber muss ich dem automatisch folgen?
Nee, du musst gar nichts folgen. Du kannst einfach, es ist wirklich, es zieht dich so krass rein.
Ach.
Du kannst das stundenlang gucken und das ist dann nicht nur irgendwie Tanzen und Schwachsinn, sondern es gibt natürlich auch ganz viele mittlerweile, ne? Das entwickelt sich ja auch weiter jetzt gerade die großen Demonstrationen in den USA, die werden jetzt alle begleitet auch auf diesem Medium und da findet man natürlich auch Sachen und auch einen unverstellten Blick manchmal auf die Tatsachen, die eben nicht daherkommen wie Nachrichten, die jetzt auch keine journalistische Einordnung haben, die man aber mit eigenen Augen erkennen kann. Also das sind ja Bilder, die man kennt die Umstände, man weiß, wie es ist und dann ist es zusätzlich zu ganz seriösen Nachrichten und eingeordneten Nachrichten ist es interessant, sich das anzugucken, weil das tatsächlich kurz der Blick der Leute ist, die da stehen. Und das geht in einer Geschwindigkeit, dass man da schwer wieder rauskommt. Ich weiß, wenn ich das aufmache und ich habe Zeit, weiß ich, unter anderthalb Stunden komme ich hier nicht weg.
Also meinst du, das würde mich und Schmitty auch süchtig machen, wenn wir so
sofort. Ja, aber jeden.
Weil das ist auch meine Angst. Ich habe immer keine Lust, jetzt dann noch so eine Plattform, wo man sich irgendwie anmeldet. Da geht es mir so ein bisschen auch wie dir. Es ist mir aber zu
Meine Mutter zu hat 20 Jahre hat sie verweigert, ein Fahrrad mit Gängen zu kaufen, weil sie hat immer gesagt, brauch sie nicht. So einen Scheiß brauche ich nicht. Und dann kam sie halt in die keine Berge mehr hoch. Ne? Also gar nichts.
Ja. Ah, schönes Bild.
Und so ähnlich ging es dir mit Instagram und geht's uns mit TikTok.
Ja. Es ist doch immer dieselbe Diskussion und ein Fahrrad mit Gängen ist nun.
Sowas Modernes wollte sie ablehnen, ja? Gänge.
Das ist jetzt aber auch schon echt die Höhe. So. Fahrrad mit Gängen.
Drei Gänge, das ist ein Spiel.
Aber das macht dann auch so wahnsinnig, dass wenn dann so auch meine Mutter oder so, wenn die dann gesagt hat, ach, Internet, das brauche ich doch nicht. Da ist ja früher ging das auch. Wir haben hier gucken Fernsehen, wir haben doch eh keine Zeit dafür.
Teletext, ne?
Und bis die dann mal merken, was das eigentlich heißt und das Internet nicht irgendwie ist so eine Sache, die man sich kauft und dann benutzen kann wie so ein Zauberwürfel und dann wieder weglegt, sondern dass das letztendlich heißt, dein ganzes Leben ändert sich und alles, was du bislang gemacht hast, ist anders auch möglich und zwar besser. Du kannst dich natürlich dafür entscheiden, du brauchst doch keine Schuhe anziehen. Ja, weil vor vielen hundert Jahren hatten die Menschen keine Schuhe an und irgendwann hört es auf, dass sich die Füße kalt anfühlen. Du kannst einfach so weiterlaufen und ab und zu tritt man in eine Scherbe, nun ja.
Das ist wie du, der sagt, du brauchst die Brille nicht. Die brauchst du nicht aufzuziehen. So ähnlich ist es, ja. Da gibt's da hat die Menschheit was erfunden, damit man was sieht.
Moment, übrigens vor 1000 Jahren, Jesus hatte schon eine Brille. Aber du lehnst es ab als Erfindung oder warum?
Ihr seid ja wirklich so kleine, du bist so ein richtige kleine miese Type, bist du. Kleine miese Type. Jetzt kommst du mir hier so hinten rum, ne? Also, meine Mutter hat ja das Internet nicht aus Eitelkeit abgelehnt, sondern aus Kulturpessimismus. Mhm. Das ist was ganz anderes. Und wenn du da den Anschluss verlierst, dann wirst du schlagartig alt. Und dann verstehst du nicht mehr. Ja, das ist eben so. Du kannst, und deswegen lehne ich das ab. Ich sage, beschäftige dich bitte damit. Und das ist jetzt ja auch mittlerweile so. Meine Mutter muss man nicht lange überreden, die ist jetzt kein schwerer Fall. Ne? Mittlerweile ist es so, dass sie nicht mehr sagt, irgendwie mir brennt das Essen an, wenn sie keinen Bock mehr hat zum Reden, sondern sie sagt, du Klasse, ich kann jetzt nicht mehr weiter, ich muss den Flashplayer aktualisieren. Also es ist schon...
Flashplayer, wow.
Das hat sie wirklich mal zu mir gesagt vor einigen Jahren. Und da dachte ich mir, gut, dann aktualisiere mal eben den Flashplayer, weil sonst kann sich ihre Videos von Johannes Oerding nicht mehr angucken.
Oder liebe Grüße.
Klaus Hoffmann.
Weiß ich mal, wer das ist.
Ja, das ist so ein, sieht eigentlich aus wie Markus Wolter, nur noch blondere Haare.
Schöne Grüße.
Aber auch so liebe Grüße, auch so ein kleiner viereckiger Mann mit einem teuren Anzug an. So. Und was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, und mit meiner
mit deiner Brille.
Mit meiner
Hallo.
Brille. So, und das Opa, ist ja, das ist eine alte.
Zieh das Hörgerät an. Meine Oma einfach, die hat, da hast du nach dem gesamten Familienessen gefragt, sag mal, Oma, hast du überhaupt dein Hörgerät drin gehabt? Was hab ich? Da war klar, das gesamte Gespräch hatte ich nicht mitbekommen. Die hat, und dann habe ich so zurückgespult und die hat wirklich nur einmal gefragt, das ist ein bisschen fad, ich schätze ja nur Salz. Und das war so das Einzige, was sie eh beigetragen hat. Und auch so, man hat der so Sachen erzählt. Hier, die Kinder, guck mal, die waren beim Spielen und dies und jenes und der eine hat jetzt Abitur. Ja, alles einfach vorbeigerauscht.
Ja, meine Oma, die hat auch irgendwann immer nur, die haben wir dann immer zum Kaffee trinken und zum Kuchenessen dann immer zu uns geholt, als es ihr schon nicht mehr so richtig gut ging. Und die war immer ganz süß, ne? Die ist, war irgendwann dement am Ende. Und er war aber immer ganz niedlich so in ihrer Demenz, weil es ist ja manchmal, wenn wenn die Demenz sich auf dem richtigen Fuß erwischt, so, dann wirst du eben das, was du schon immer warst, nur ein bisschen mehr und ein bisschen kindlicher und irgendwie auch ganz süß. Also meine Oma, die hättest du von morgens bis abends knutschen können in dieser Phase, vorher auch, aber da hättest du es nicht immer zugelassen, nehme ich an. So, und da saß sie dann immer so und dann haben wir immer alle, waren wir sehr engagiert, immer gesagt, möchtest du noch ein Stück Kuchen und sollen wir nochmal spazieren gehen und sollen wir nochmal mit dem Hund raus und sollen wir nochmal hier und sollen wir nochmal da und Oma und alles ihr erzählt und sie ausgequetscht von früher, ihre Lieblingsgeschichten abgefragt und so, damit sie richtig so, und sie hat das dann so alles so mitgemacht, mehr oder weniger bereitwillig, und dann hat sie aber nach einer halben Stunde gesagt, ob sie wieder nach Hause kann.
Das ist ja süß.
Und kann ich jetzt wieder nach Hause gehen?
Mein Opa hat mal am Weihnachtstisch, hat er sich, auf einmal ist er so richtig ausgerastet und hat meine Mutter angebrüllt, also angebrüllt so ein bisschen, muss man ein bisschen abziehen, aber hat sich beschwert darüber, dass das Gebäck dieses Jahr richtige Scheiße ist.
Was?
Ja. Also das schmeckt gar nicht, das ist viel zu hart und das schmeckt, also was sie sich dabei denken. Und der hat halt die Deko gefressen. Der hat halt so, meine Mutter hat es so aus Ton, so Sterne gemacht, die auch angemalt waren. Und der hat sich da einen nach dem anderen da reingepfiffen und irgendwann ist ihm der Kragen geplatzt und hat gesagt, jetzt muss er mal was sagen.
Muss man sagen.
Ja. Die waren nix.
Ja, aber jetzt nochmal ganz kurzer Check-up. Siehst du uns, Klaus?
Ja. Mann.
Siehst du uns? Hallo hier.
Sehr gut das Thema wieder reingeholt.
Dankeschön,
das hätten wir nämlich verbummelt.
Dankeschön.
Ja, das war so ein bisschen auch der Punkt, ne?
Weggelabert.
Ja. Also,
kannst du uns sehen?
Es gibt, ja, ich kann euch sehen. Und es gibt eine gewisse, ich gebe das ja auch zu, eine gewisse Grundeitelkeit, die mich davon abhält. Oder ich sag's euch.
Bin jetzt, ich für dich kein schöner Mann, weil ich eine Brille trage? Oder Schmitti? Sind wir für dich nicht schön?
Doch, ihr seid für mich schon schön auf eine Art. Aber ich sehe euch ja auch
findest
nicht so
gut. Findest du uns nicht mehr attraktiv jetzt in all den Jahren? Nee. Jetzt kommt es raus.
Nee, ich sehe euch ja nicht so gut. Deswegen kann das nicht beurteilen. Ich möchte einfach, ich weiß nicht, ich habe mich da nicht so richtig dran gewöhnt an diese Brille. Und ganz ehrlich, ich will vor allen Dingen nicht, zum Beispiel Joko hat ein Riesenproblem, ne? Wenn der...
Welches jetzt? Moment.
Moment, das, was ich jetzt besprechen will. Also, Joko hat eine Brille auf und manchmal trägt er auch eine Mütze im Fernsehen. Eine Brille und eine Mütze. Ne, so eine Cappy, ne, wo so New York oder sowas draufsteht, ne. Und dann hat der noch eine Brille auf. Die kennt man ja. Das ist ja so. Und Joko kann sich praktisch nicht mehr verkleiden. Weil dieses Bild, Joko mit Brille und Mütze ist gelernt.
Ja,
das sind Informationen, Bildinformationen, die man aus dem Fernsehen kennt. Und deswegen erkennt man ihn auch sofort, wenn er das aufhat.
Du meinst in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt so ein bisschen inkognito unterwegs sein will?
Es ist die einfachste Art, sich eine Brille und eine Mütze aufzusetzen, dann ist erstmal Ruhe im Karton, ne? Wenn man schnurstracks irgendwo langläuft. Es ist jetzt nicht so, dass die einem die Tür einrennen und es hat original noch nie ein einziger Paparazzo ein Bild von mir gemacht und wird es auch niemals machen. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Riesenproblem wäre, dass ich irgendwie mich nicht mehr frei bewegen könnte. Manchmal wird man tagelang, da denke ich wirklich, was ist passiert? Warum werde ich denn nicht angeglotzt? Bin ich etwa nicht mehr prominent? Habe ich so richtig so Mario Bart-Angst, dass ich vergessen werde?
Genau, der Tipp von Schmidt ist richtig, einfach vor die Tür gehen, dann passiert's wieder. Ja,
mag auch daran liegen. So. Und und deswegen finde ich das halt, ist es auch ein bisschen gefährlich.
Aber ich höre hier so einen gewöhnt, Tipp raus, dass man sich im Fernsehen komplett anders kleiden sollte als in Wirklichkeit.
Ich habe das, sollte man eigentlich schon machen, ja, genau. Sollte man eigentlich machen.
Aber das hast du ja auch nicht beherzigt.
Nee, das habe ich schon mal nicht beherzigt. Ja. Aber diese zwei Sachen, das ist das Einzige, was ich mir noch... Was wollt ihr denn jetzt? Wie lange reden wir jetzt über meine Brille, ey?
Noch gar nicht. Du hast immer noch nicht gesagt, was jetzt eigentlich der Faktor
ist. Naja, ich übersetze mal. Also
Eitelkeit.
Du fühlst dich nicht schön genug mit der Brille und du wolltest eigentlich die Brille so ein bisschen auch aufbewahren, dass wenn du privat bist, dass man dich vielleicht nicht ganz so leicht erkennt, wenn du
sie
dann
trägst. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach eine, wisst ihr, was ich jetzt hab, das habt ihr selber davon. Ich kaufe mir jetzt so eine schrullige Künstlerbrille wie Herbert Grönemeyer, dass ich aussehe wie Puck die Stubenfliege. Also ich wirklich so eine riesengroße Brille, wo ich dann immer so...
De Niro in Casino.
So, De Niro in Casino. So ein riesengroßes Teil, wo man schon von Weitem sieht, da sitzt der Spinner. Und bei so jemandem wie Grönemeyer sieht das irgendwie super aus, ne, weil der natürlich irgendwie einen guten Style hat. Der hat auch so riesen fette Ringe und so. Das ist irgendwie so ein grober Typ, da passt das. Diese Künstlerhaftigkeit auf im Prinzip so einen Bauarbeiterkörper. Das ist irgendwie eine gute Kombination. Wenn ich sowas aufhab, sieht das natürlich nicht so gut aus. Aber ich mache es jetzt einfach, damit dann Ruhe ist. Ich werde jetzt eine Brille tragen, die wirklich... Ich werde eine satirische Überhöhung einer Brille tragen, damit hier Ruhe ist.
So eine rote mit Cat-Eye. So ein Schwung wie bei Ilona Christen.
So Dame Edna. Sowas, ja.
Aber ich habe wirklich beim Hackischen Markt bin ich ums Eck gebogen und da kommt ein Typ, da denke ich, was hat der denn für eine Brille? Im Auto sehe ich den. Was hat der denn für eine Brille auf? Und dann habe ich gesehen, an der Brille war Herbert Grönemeyer dran. Also das ist wirklich eine erstaunliche Brille.
Ich habe mal tatsächlich, als Herbert noch sein, der hatte so ein Restaurant in Kreuzberg.
Er selber?
Er selber hatte da ein Restaurant. So. Super Restaurant, gab's sehr gute Hühnersuppe. Er hat immer gesagt, den Koch und auch die Küche kannst du immer daran erkennen, ob die Hühnersuppe gut ist. Und das ist ein Gericht, das muss man richtig drauf haben und erst danach wird weitergesprochen, wenn die Hühnersuppe gut ist. Und da war ich mal und habe mit Herbert Grönemeyer Hühnersuppe gegessen und er hatte während dieses ganzen Gesprächs diese riesengroße Brille auf. Sah aus wie ein bisschen aus wie dieser Opa, der sich diese Ballons ans Haus gebunden hat.
Von ab.
Ja?
Da gibt's bei mir aber was hinter die Ohren, ey. Wenn ich am Essenstisch da so eine Brille aufziehen würde zu Hause, ne, da wäre was los.
Wie, das war die Brille, durch die er geschaut hat?
Ich
das
darf
war
auch keine Scherzbrille aufziehen, so, wenn ich zum Essen komme. So,
du würdest eine geknallt haben, weil deine Brille exzentrisch ist.
Nein, weil man beim Mittagessen, also war das eine Brille oder eine Sonnenbrille?
Nein, eine Brille. Es geht um eine Brille. Eine Sehbrille.
Das sollte man trotzdem eine knallen.
Du kannst nicht Herbert Grön mal beim Mittag eine knallen, weil dir seine Brille nicht gefällt.
Was muss er denn so eine
Brille? Der fühlt sich leer und verbraucht. Weißt
du
alles weh.
Weißt du noch, als wir beim GQ Award waren und vor uns saß der gute Westernhagen und hatte denselben Hut auf wie dieser Kane von Mortal Kombat. So ein riesiges Brett.
Wie Pharrell eigentlich, ne?
Ja, wie so ein Fassboden. Ein gigantischen Hut.
Warum muss man das denn? Warum muss man denn so sagen, ich bin Künstler hier, ihr seht's an meinem Hut?
Aber wieso gönnst du denn den Leuten ihre Extravaganz nicht?
Man kann doch auch in Jogginghose irgendwie Künstler sein. Was ist denn da das Problem? Ich verstehe das nicht.
Ich habe heute auch gedacht, als du hier reingekommen bist, ich habe es dir, sagen wir mal, als exaltiert hat, einfach mal gelassen. Aber ich dachte auch, warum trägt Thomas jetzt Stilettos? Will er auf sich aufmerksam machen? Ist das jetzt so ein neues Ding irgendwie? Ich habe dich gelassen, weil ich dachte, leben und lebe lassen.
Und dachte ich, auch von Louboutin. Schmidti hat wieder seine Louboutins an.
Ja, deine Manolos wieder aus dem Schrank geholt. Ja.
Oh Leute, ihr wisst, das wird alles wieder rumgefotoshoppt und scheiße und dann den Dennis Rodman Schmidt, der geistert auch durchs Internet. Das muss alles doch nicht sein. Ich bin auch
das Archiv der Schande, Internet.
Ja, also wir haben doch auch eine Firma gemeinsam, Klaas. Ja. Ist das in deinem Sinne, dass du deinen Geschäftskollegen so irgendwie so darstellst?
Also wir müssen jetzt ja nicht, guck mal, wir sind jetzt ja keine Firma, die was es nicht an einem Impfstoff forscht oder so. Also wir haben jetzt nicht so...
Noch nicht.
Ja.
Ich traue uns zu.
Ich traue uns vieles zu. Das ist ja auch Grundlage von vielen Unternehmungen, die wir so machen, dass wir erstmal sagen, wir können das.
Du, vielleicht ist es wirklich was zum Beispiel mit Kakao und alter Milch oder so. Weißt du, was man dann so aus Versehen erfindet?
Mhm. Kakao und alter Milch
und
ist...
Und Popcorn oder so.
Kakao und alte Milch ist verdünnter Kakao.
Ja, okay.
Das ist aber einfach Kakao, der nicht ganz so kakaoig ist, wie er sein sollte.
Es könnte ein Impfstoff sein, weiß man nicht.
Ja, doch, weiß man schon.
Okay.
Es ist ein richtiger Quatsch, was du hier redest. Und ganz ehrlich, bei so einem ernsten Thema. Es gibt tatsächlich eine Sache, da hat es mir so ein bisschen den Spaß verschlagen, muss ich sagen, rund um dieses ganze Thema. Weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommen habt, Attila Hildmann hat jetzt nochmal 2-3 Schippen Wahnsinn oben drauf gelegt.
Ja. Mhm.
Im Zug Richtung, naja, wohin fährt er eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schippt er da fleißig in den Ofen. Und der Zug fährt immer schneller. Und mittlerweile vergeht mir so ein bisschen die Lust daran, darüber, mir tut es leid. Ich habe das Stadium erreicht, dass mir das richtig leid tut, weil ich habe irgendwie den Eindruck, der ist eigentlich irgendwie ein lieber Typ. Ich habe nicht den Eindruck, dass der boshaft ist, auch wenn er da so rumschimpft und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen prolliges Affenfelsengehabe, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der im Wesen irgendwie ein wahnsinnig aggressiver Typ wäre oder sowas. Und man hat den Eindruck, das ist wirklich ein pathologischer Verlauf mittlerweile einer wahrscheinlich total normalen Psychose. Und das ist ja mittlerweile so abgekoppelt vom nachvollziehbaren, logischen, echten Leben oder von Möglichkeiten, die vielleicht irgendwo bestehen, falls wirklich 2-3 sehr unwahrscheinliche Dinge zusammenkommen. Sondern es ist so absurd, was mittlerweile gesagt wird, dass ich persönlich da jetzt... Also mir verschlägt es so ein bisschen den Humor da jetzt gerade und mir tut das in erster Linie leid. Und die Uneinsichtigkeit und dieses immer weitermachen, das ist ja Teil des Krankheitsbildes. Wenn einer eine Psychose entwickelt, dann passiert das genau so. Und der allerletzte, der das mitkriegt, ist der, der es hat.
Ja, das ist so ein bisschen wie die Leute, die haben früher immer Brabbler genannt, die sich so in der U-Bahn neben dich setzen und dann fangen die so an, die CIA und dies und das. Und dann hat man halt so einfach die Kopfhörer ein bisschen lauter gemacht, ne? Weil das ist einfach in einer Großstadt wie Berlin, ist das ein normales Phänomen. Wenn so jemand aber prominent ist und eine gewisse Reichweite hat, dann bist du eben schnell wahrscheinlich bei Attila Hildmann. Und dann finden sich natürlich auch ein paar andere Brabbler und Schwurbler, die da gerne irgendwie zum Treffen kommen.
Ja, vor allen Dingen ist das jetzt ja wahrscheinlich noch ein frühes Stadium.
So. Also nee, also was die letzte Nachricht, da muss ich sagen, also da...
Ja, nee, aber es ist noch nicht so weit, dass man, sagen wir mal, starr vor sich hinguckend irgendwie so Wortfetzen und Satzfragmente von sich gibt und irgendwie gar nicht mehr, niemanden mehr adressiert oder so, weißt du, dass man wirklich denkt, das ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen entfernt, aber mir fällt es jetzt gerade nochmal mehr auf, auch wenn man das vielleicht hätte schon ahnen können, aber jetzt ist es vielleicht nicht mehr zu ignorieren, also...
Jetzt ja. Macht er so Matrix-Stuff, ne?
Ja, genau.
Also man wird irgendwie in eine Cloud hochgeladen.
Ja, das Gedächtnis oder ne, das Gedächtnis wird in eine Cloud hochgeladen durch irgendwelche unsichtbaren Kabel.
Ja, naja, das ist so ein bisschen fast schon L. Ron Hubbard. Also, dass man irgendwie...
Scientology, ja, stimmt.
Ja, das ist so ein bisschen diese Axiome, die in einer Bruderschaft aus Licht in die Seele schießen, bla 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 bla. Das sind ja wirklich auch Science-Fiction-Bücher, die als Grundlage dieser... Naja, Religion will ich nicht sagen, aber dieser Bewegung, dieser Theorie, die da irgendwann mal herrscht, die sich weiterentwickelt hat und so weiter, letztendlich ein System ist, was die Menschen psychologisch hineinzieht. All das ist ja sowas gerade. Und da wundert man sich auch, also dass der Begründer damals Science-Fiction-Romane geschrieben hat. Das, so klingt das gerade alles. Und mich befällt irgendwie so ein starkes Mitgefühl.
Das kann ich verstehen. Also, es gab mal dieses Video, über das sich ehrlicherweise zu Recht lustig gemacht wurde, weil es einfach eine absurde, witzige Situation ist, wo er so ein Kampfgeschrei vorm Reichstag macht. Dann kommt die Polizei, sagt, unterlassen Sie das bitte, kommen Sie bitte mit. Und er sagt nur so, okay. Und wackelt dann mit. Also es war das erste Mal... Und dann gab es noch ein paar andere Videos, auch im Gespräch mit diversen Fernsehstars, die dann da dem auflauern und auch mal noch was Absurdes hören wollen. Mhm. Da dachte ich immer, nee Mensch, da scheint sowas durch. Der ist im Grunde also weitaus lieber, als er sich gibt. Er ist nicht der Kämpfer, für den er sich da gibt. Und er ist so ganz unsicher. Und er ist sofort zusammengebrochen, wenn da irgendjemand ihn mal wirklich angegangen ist, ihm Gegenargumente hingeschleudert ist.
Weil er vor allen Dingen auch vermeiden will, also natürlich weiß er, dass er für das, was er sich da vorstellt, dass er eine gewisse Lautstärke haben musste, also ne, besser als mit einem Megafon in der Hand, kann man das ja nicht darstellen. Und natürlich geht man zu einem prominenten Platz und überall sind Kameras und Handys und so und filmen das alles und so. Und dann muss man da auch eben mal so ein bisschen... in seiner bisschen William Wallace spielen so. Ja. Aber sobald ein Konflikt aufkommt, ist er sehr bemüht darum zu sagen, ich denke darüber nach, ich nehme dieses Argument auf und gucke mal, ob das in meiner Weltsicht irgendwie eine logische Weiterentwicklung gibt, dass er dann jedes Mal zu dem Schluss kommt, dein logisches Argument finde ich unlogisch. Ja, das liegt wahrscheinlich in der Natur seiner Idee von dem, was er da propagiert. Aber genau.
Wie soll man jetzt mit dem umgehen? Was ist eure Ansicht?
Also ich weiß auch nicht, das Problem ist ja auch dann auch so die Gefolgschaft und so, ne? Also da hängen sich natürlich viele Leute dran, die dann eben genau nicht so drauf sind.
Genau, aber wenn selbst dann er eine Psychose hat, dann ist ein Ken Jebsen, glaube ich, schon jemand, der sicher auch nicht ganz bei der Sache ist, geistig, aber der trotzdem irgendwo eine Agenda hat und da
das ist
sich erfreut, glaube ich, an so einem,
genau,
an so einer Stimmung. Ne?
Das ist wesentlich organisierter. Ich will das jetzt nicht alles beurteilen, weil so viel weiß ich davon auch nicht, ne? Aber ich erinnere mich immer an diesen Opi, der auf der Hygienedemo stand und geweint hat, weil er seine Frau nicht mehr sehen konnte, wochenlang, und dann einer so ankam und ihn so aus 5 Meter Entfernung wirklich niedergeschrien hat, dass er sich nicht verarschen lassen soll vom Merkel-Regime, und der Opa ganz am Ende nur gesagt hat, nachdem dann der Typ, der auch auf der Hygienedemo war, aber aus so Verschwörungsgründen, den so niedergemacht hatte, hat der Opa dann nur so ganz leise gesagt, naja, man muss auch vernünftig bleiben. Und das war für mich so die Aussage der Aussagen. Da steckte alles drin. Da steckte berechtigte Kritik drin, persönliche Schicksale, Einschränkungen, emotionale Zurückweisung durch gewisse Dinge, die nun mal vernünftigerweise gemacht werden müssen, aber eben auch persönliche Schicksale und Empathie und Verständnis für bestimmte Sichtweisen. Und das dann so kaputt zu schreien von der anderen Seite, oh, das hat mir halt irgendwie nicht gut getan. Aber so einer ist der komischerweise. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich will da jetzt gar nicht jetzt irgendeine Lösung da ableiten, weil ist ja auch scheißegal. Was ich nur merke, und vielleicht kann man damit ja anfangen, dass man dass man sich nicht lustig macht mehr darüber, so in diesem Stadium. Ich verstehe schon, dass das auch manchmal ein Ventil ist und man, ich habe das ja, also wir alle machen das, weil man irgendwie damit umgehen muss und es ist ja manchmal auch urkomisch. Nur jetzt gerade an diesem Zeitpunkt denke ich, damit hilft man jetzt keinem mehr, weder sich selber noch irgendwem anders.
Wir können ja trotzdem bemüht sein, dass auch wir uns verbessern und nicht nur irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen. Was
ja, na, das da ist ja das Ding, genau. Das will man ja die ganze Zeit. Ich habe zum Beispiel, darf ich das einmal sagen nur, ich habe ein großes Gefühl entwickelt, was fast schon so eine Art Oma-Gefühl, was so eine Berührtheit, die eigentlich nur Omas haben, die ich an mir noch nicht kannte. Ich habe bei mir unterm Dach ein Vogelnest.
Nein.
Ja.
Ist eine Metapher oder es ist...
Genau, ich bin verrückt. Ich wollte euch sagen, dass ich verrückt bin. Und das sage ich euch mit dem Sinnspruch, ich habe unterm Dach ein Vogelnest. Nein, ich habe wirklich ein Vogelnest.
Und ab jetzt singe ich Jazz.
Und ab jetzt spiele ich Posaune. Anstatt Gags zu machen.
Cool. Und was sind das für Vögel?
Das sind Spatzen. Und die sind so süß. Das ist wirklich so süß. Die sitzen da ist so ein kleines Loch in der Wand, weil da so ein Sonnenschutz runterfährt, ne, den man eigentlich automatisch ausfahren kann, würde ich jetzt sein lassen, weil das, sagen wir mal, das junge Vogelglück ansonsten ein jähes Ende hätte, wenn ich jetzt diese also gut, dass ich das entdeckt habe, ne, dass ich das also nicht mehr runterfahre jetzt, ne, weil das wäre nicht gut ausgegangen für die. Und es ist so süß. Ich meine, ihr habt alle schon mal ein Vogelnest gesehen, aber ich möchte es trotzdem nochmal erzählen. Mich hat das so, ich stehe da wirklich minutenlang davor und dann warte ich bis, ich weiß gar nicht, ob Mama oder Papa oder wer holt die Würmer da? Vermutlich die Mama, die Vogelmama oder was? Vielleicht sie auch alleine ziehen, ich bin mir nicht sicher. Ich sehe immer nur einen großen Vogel, der da ab und zu mal hinkommt und die hören dann schon, wenn der angeflogen kommt, so 2-3 Meter vorher, dann sitzt der noch auf so einer anderen Stange, da hören oder riechen Vögel? Ich weiß gar nicht. auf jeden Fall fangen die schon an zu piepsen. Das sind 4. Und die sitzen da drin und dann stecken die so ihren, dann sieht man so diese kleinen Schnäbelchen da rauskommen und dann piepsen die so süß. Und dann kriegen die dann ihre Würmchen oder Nüsse, was die gerne essen.
Carbonara.
Oder mal so. Oh, das ist so richtig niedlich und ich beobachte das die ganze Zeit und ich freue mich so richtig darauf. Irgendwann, ich werde wahrscheinlich den Moment nicht mitbekommen, aber irgendwann sind sie dann groß. Machen die Abitur. Ne?
Darf ich da jetzt mal was anmahnen? Also du blühst ja richtig auf und da wird einem richtig warm ums Herz, wenn du von den Vöglein da erzählst. Ne?
Oh, was kommt denn jetzt wieder für eine Gemeinheit?
Ich will dir nur mal einen Spiegel vorhalten. Oh,
ausnahmsweise.
Hör doch mal auf, mir immer einen Spiegel vorhalten. Kannst du nicht einfach mal meine Freude an der Natur, an der Entwicklung, an der...
Nein.
Was für ein Spiegel? Okay, also, wo bin ich schlecht?
Ich will dir sagen, ich kann dir das leider jetzt nicht gönnen, weil... Du es mir auch nie gönnst. Wenn ich jetzt erzählt hätte, dass in meinem Haus da irgendwo ein Vogelnest ist mit 5 süßen Spatzen drin.
Ja, du verfütterst die wieder in deine Lego-Arme.
Genau das hättest du gesagt. Genau das. Und da hättest du noch gefragt, ob ich schon eine App eingebaut habe, ob ich jeden Morgen, du hättest behauptet, ich stehe jeden Morgen auf und habe ein Notizbuch, wo ich die draufschreibe, wann die Vögel ankommen und wann sie wieder wegfliegen und so. Sowas hättest du dann wieder erzählt und am Ende wäre alles drauf hinausgelaufen, meine Riesenspinne hätte die gefressen und ich hätte mich daran erfreut.
So wäre dann. Du hast eine Spinne.
So hättest du es gemacht.
Ja, vielleicht. Und dennoch.
Und ich freue mich einfach, wenn du von den Spatzen erzählst. Das ist der Unterschied.
Ja gut, vielleicht kann ich mich ja dahingehend auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich möchte jetzt auch nicht da...
Mir wäre das nur wichtig, dass du... Und du bist manchmal schusselig. Und du hast bestimmt,
ich bin schusselig.
Du hast bestimmt so einen Knopf, ne, wo du dann deinen Rollladen runterfährst.
Nee,
bitte mach da irgendwie so ein rotes Kreuz oder sowas. Weil du bist schusselig, Klaas. Du hast einen ganzen Mercedes verbummelt. Ich möchte nicht, dass du hier nächste Woche bedröppelt reinguckst, kommst und dann fragen wir, Mensch, Klaas, was ist denn mit den Spatzen? Ja, da habe ich den Knopf aus Versehen noch so einen Schlaftrunk, da habe ich den gedrückt beim Kaffee machen und hat es einmal so Miets gemacht. Und das wollen wir nicht. Deswegen bitte triff eine Vorkehrung. Versprich es dir.
Ja, ich werde da was drauf machen. Hast du vielleicht auch recht, dass das besser ist, wenn ich gerade, ich bin manchmal nicht so bei der Sache. Das stimmt, ja. Und ganz ehrlich, so Vögel habe ich auch noch nie mich drum gekümmert.
Eben, bist ja auch neu im Geschäft.
Neu im Vogelgeschäft.
Ja.
Absolut. Und was ich, da fällt mir eine Geschichte ein von meinem Freund Hansi. Mein Freund Hansi, der hat bei mir um die Ecke gewohnt am Wasserturm und der hatte einen Vogel und dieser Vogel hieß kurioserweise Simon und dieser Vogel Simon, der flog immer durch die Wohnung, ne? der ist immer so, das war das Verrückte, ne? Wenn man also bei dem war, dann flog da immer so ein Wellensittich so durch die Wohnung und so und hat natürlich auch hier und da mal irgendwo hingekackert, aber im Wesentlichen war das irgendwie gut, ne? Und man hat das so gesehen und irgendwann war dann die Oma von Hansi da und die hat die eine Sache gemacht, die man nicht machen soll bei denen zu Hause, nämlich das eine Fenster aufgemacht, damit mal ein bisschen Durchzug ist. Der Vogel ist da nicht rausgegangen, der ist nicht rausgeflogen und weggeflogen, das hat er nicht gemacht, weil der das schön fand. Aber das Problem war, wenn man Durchzug macht, kann es mal sein, dass unkontrolliert Türen knallen.
Oh nein.
So. Wir denken an dich, Simon. Grüße gehen raus.
Halt die Flügel steif.
Halt die Flügel steif. Grüße gehen raus an Hansi und Simon.
Oh Mann.
Ich habe noch eine Rubrik, die möchte ich jetzt mal abfahren. Die haben wir viel zu selten benutzt, aber schon viele Themen von heute passen auch da rein. Ich habe noch eins einzubringen.
Ich mach dich besser.com.
Das kommt wieder aus der...
Ich habe auch noch was dazu.
Ja, pass auf, ein Servicebeitrag. Ich habe nämlich selbst gelernt, was ich für ein Schwein sein kann und was das für Auswirkungen auf meine Mitmenschen hat und dass das nicht der richtige Weg ist. An folgender Begebenheit. Ich hatte wieder Stress mit Dienstleistern.
Ach.
So, da können wir auch langsam eine Rubrik draus machen. Diesmal war es aber so, ich war
irgendwie... Der gerechte Zorn mit Thomas Schmidt.
Ja, dachte ich. Folgendes. Ich stehe auf der Leiter und habe meine Lampen angebracht in der Wohnung. Und auf einmal klingelt's und ich war wirklich komplett verschwitzt und hab da rumgebohrt und alles so richtig gestresst. Ich habe auch keinen Besuch erwartet, ich habe nichts erwartet. Mach die Tür auf, ich reiß sie richtig auf. Da steht da so ein Paketdienstleister davor und sagt sofort, das Ding wiegt 50 Kilo, durch den Innenhof, das sind 100 Meter, da können Sie vergessen, dass ich Ihnen das herstelle. Und ich so... war völlig perplex, weil ist der Mann, ich habe gar nichts erwartet, nichts bestellt, ich wusste gar nichts und dann habe ich zu ihm gesagt, sagen Sie mir jetzt erstmal, wer sind Sie überhaupt, was wollen Sie von mir und was kostet mich jetzt, was ist jetzt los? Und da hat er nur gemeint, es ist nicht meine Aufgabe hier den Lieferschein auswendig zu lernen, ich habe hier ein Paket, das wiegt 100 Kilo und das kostet Sie 60 Euro, damit ich das auf so einen Wagen heb und das durch den Innenhof schlör. Würden Sie das sagen, sonst können Sie das da vorne an der Straße abhauen. Ich sag, ich habe mich mit dem so angelegt und immer so hin und her geplafft. Warum kostet das 60 Euro? Ist ja wohl ein Witz so. Wer sind Sie? Also immer wieder, ich habe wirklich tatsächlich gesagt, wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? So, was für ein Paket?
Hatte der nicht eine Jacke an, wo draufsteht, wer er ist?
Also, es war schon klar, dass er ein offizieller Dienstleister ist. Aber ich konnte mir das halt nicht zusammenreimen. Und ich hatte aber Wochen vorher irgendwas bestellt, ein Möbelstück bestellt. Und damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Das war das aber. Also er war in der Sache richtig. Und wir haben uns da so angeplafft. Und dann hat er irgendwie, wollen Sie dir zahlen? Und da habe ich gesagt, ja, dann zahle ich halt die 60 Euro. Ich schleppe das ja jetzt nicht von der Straße hierher. Das geht ja nicht alleine. Und dann, gut, ist er losgegangen, hat den Wagen geholt. In der Zwischenzeit habe ich mir gedacht, Alter, der will jetzt gerade was abliefern. Du reißt die Tür auf und schreist den an, wer sind Sie, was wollen Sie hier? Das war vielleicht auch nicht ganz korrekt. Und dann kam er mit dem Wagen an und da habe ich gesagt, ich muss mich mal kurz bei Ihnen entschuldigen, das war so nicht gedacht. Ich war völlig im Stress, ich konnte das überhaupt nicht zuordnen, woher das Paket kommt. Es tut mir wahnsinnig leid, mein Umgangston war nicht korrekt. Ja. Da hat er gesagt, ja, das ist ja kein Problem, das ist ja für alle mal stressig. Das mit den 60 Euro, das machen wir jetzt einfach so. Wo soll ich sie Ihnen denn hinfahren?
Oh, und er
hat
süß.
Mir das Ding noch ins Wohnzimmer reingefahren.
Das ist ja wie in einem Hugh Grant-Film.
Ja.
Und das wäre niemals passiert, wenn ich nicht mein das überwunden hätte, das irgendwie in dem Moment analysiert hätte, dass ich komplett falsch lag. Och. Und das habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich so innerhalb von 3 Minuten so meine Meinung geswitcht, mich entschuldigt habe. Und da bin ich so stolz und ich möchte es jedem an die Hand legen.
Da bin ich auch stolz auf
dich. Auch mal so ein bisschen... Gut.
Ich habe mal was Ähnliches gemacht tatsächlich. Also erstmal jetzt, bevor ich jetzt das erzähle, möchte ich mal hier den Platz lassen dafür, um das mal würdigend nochmal kurz nachzubesprechen. Thomas, ich kenne dich ganz, ganz lange und ich finde das richtig toll von dir.
Danke.
Ja.
Das hast du super gemacht.
Danke.
So, und das meine ich jetzt ohne jeden Gag.
Das hast du sehr gut gemacht. Und das wollte Gott dir auch sagen, glaube ich, indem er praktisch veranlasst hat, dass du sofort dafür belohnt wird. Er hat gesehen, das ist hier ein Window of Opportunity. Jetzt muss ich den Mann so konditionieren, dass er bei diesem tollen Verhalten bleibt. Und das ist passiert.
Ich kann mir nur vorstellen, dass er dieser... der Lieferant auch so erstaunt war von meiner Wandlung innerhalb, der geht zum Wagen, holt das Ding ab und ich komme zurück und bin wirklich zuckersüß.
Vom Saulus zum Paulus.
Der, wirklich, der wollte da mitmachen dann.
Naja, na gut, der hatte vielleicht auch Angst vor diesem manischen Mann.
Jetzt nicht schon wieder so. Nicht wieder so, Klaas. Nee.
Ich habe das jetzt einfach so gesagt und jetzt, ne? Aber. Und sag mal, mir ist, also ich habe auch mal eine Sache gemacht, da war ich auch ein richtiger Arsch, muss ich auch sagen. Und das habe ich auch eingesehen und ich habe es auch irgendwie glatt gebügelt, soweit das ging. Das war so, da wo meine Mutter wohnt, da habe ich sie mal besucht, da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt, das ist eine 30er-Zone und da soll man langsam fahren. Und so, und ich fahre so manchmal 30, manchmal auch 35, so mit dem Auto und dann da so rein, so schwungvoll aus der 50er-Zone in die 30er-Zone. Kann schon mal sein, dass man da nicht rechtzeitig und so. Und da gibt es einen Nachbar, der also bekannt ist in dieser Straße, der jetzt also nicht nur da relativ genau hinschaut, wenn es um die Einhaltung von Regeln eingeht. So ein Outdoor-Deutscher, so ein Jack-Wolfskin-Typ, der dann da steht und halt sagt, na, das ist vielleicht nicht ganz richtig und hier können wir auch noch eine kleine Anzeige rausschicken und so. Der ist nicht ganz so beliebter. Und der stand da also mit seiner Familie und ich fahre da mit 32 um die Ecke und er springt auf die Straße vor mein Auto. Ich muss bremsen und hält mich also an und dann sagt er so, dass er mit mir reden will und ich und seine Familie steht praktisch hinter dem Auto und ich lasse ihn dann um das Auto herumgehen, mache mein Fahrerfenster runter oder deute es an und in dem Moment, wo der da steht, gebe ich Gas und hau mit 75 km/h ab und lasse ihn da stehen und guck in den Rückspiegel.
Ein bisschen witzig.
Ja, aber guck in den Rückspiegel. Ja, ich dachte auch, erst dachte ich so kurz, na, ist vielleicht jetzt nicht die feine Art und so, und dann gucke ich in den Rückspiegel und dann sehe ich diesen Mann, den ich gerade vor seiner eigenen Familie komplett enteiert habe. Oh, der steht da, die Kinder denken, Papa wollte hier gerade, was Papa war aus deren Sicht wie Spider-Man, der ist auf die Straße gesprungen und hat das Auto angehalten. Dann wollte er nochmal einen Satz sagen und ich habe dem gerade jede Ehre genommen vor seiner Frau, vor seinen Kindern, vor all dem. Und dieses traurige Bild des entwürdigten Mannes sah ich also im Rückspiegel, während ich davon brauste, wie so ein Arschloch in so einem gemieteten Six-Auto, ne? Und dann dachte ich so, an der nächsten Haltestelle dachte ich so, oh Mann, ich kannte den ja nun, ich wusste ja auch, wo der wohnt und so, ne? Und dann dachte ich mir, komm, ey, jetzt hilft ja alles nichts. Und dann bin ich umgedreht, bin da mit 25 km/h zurückgeschlichen, das Auto geparkt, an der Tür geklingelt.
Ach wirklich?
Oh.
Mädchen macht die Tür auf, guckt mich an, weiß glaube ich gar nicht, wer ich bin, sagt, ist der Papa da? Steht die ganze Familie da im Hausflur und sage ich, wollte mich nochmal entschuldigen, war nicht richtig, ist ja hier, hier wohnen ja Kinder, man kann ja auch langsam fahren. Weiß ich auch nicht. Ist mir gerade so mit mir durchgegangen. Und dann hat er nur so gesagt, ist okay. Und da hat er die Tür wieder zugemacht und dann bin ich wieder ins Auto und habe mich dann irgendwie auch besser gefühlt. Also ich finde, man ist nicht immer der coolste Typ der Welt und man macht da andauernd Fehler. Und das Ding ist ja, wie man wirklich ist, das entscheidet sich in den Momenten, wo man nicht muss.
Warst du enttäuscht von der Reaktion von ihm?
Ja.
Ja, ne?
Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, ich bin so egozentrisch, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der mir mehr oder weniger um den Hals fällt und sagt, sie sind der beste Mensch der Welt. Ne?
Ja, und so ist es mir ergangen und das war verwundert. Ich habe die Reaktion von dir, die habe ich erwartet und habe wirklich Liebe gekriegt.
Ja, ich hätte mir mehr Liebe erwartet. Der hat das wirklich einfach nur zur Kenntnis genommen und ich hatte das dann so formal für mich erledigt. War auch gut. Wie gesagt, ich erinnere mich immer noch dran. Also irgendwie hat das ja wohl was ausgelöst und wahrscheinlich auch einen Prozess in Gang gebracht, der irgendwie heute noch stattfindet in mir oder in meiner Welt. So, habe auch kein Problem, sowas nochmal zu machen, wenn es denn sein muss. Manchmal hat man ja aber auch einfach recht, ne, mit seiner Aufregerei. Dann ist auch gut. Also es hilft einem auch für die Momente, in denen man einfach jemanden völlig zu Recht mal anbrüllt.
Ja.
Kann ja auch manchmal sein. Ich habe auch so einen Tipp noch. Es gibt ja immer Leute und ich will auch so eine Art Service-Podcast ein bisschen sein. Und es gibt ja, und du bist zum Beispiel so jemand, du leidest manchmal darunter, dass du nicht richtig einschlafen kannst.
Immer.
Ja, immer noch, ne?
Ja.
Oder?
Ja,
hast du das immer noch?
Ja. Also im Moment bin ich so müde, dauermüde, das geht einigermaßen, aber das ist...
Ja.
Schon immer ein Thema.
Ja, und ich habe mir überlegt, wie ich, wenn ich wirklich überhaupt nicht schlafen kann, mit welcher Technik ich mir praktisch ein wohliges Gefühl mache. Und wenn ich das wohlige Gefühl erstmal habe, dann kann ich besser einschlafen, weil ich mir dann über meine Privilegien bewusst werde. Und da meine ich jetzt gar nicht so offensichtliche Privilegien, sondern die gegenwärtigen Privilegien, die ich in der Sekunde habe, nämlich das Privileg, geil im Bett zu liegen.
Ah.
Das ist ja ein Privileg, ne? Man liegt schön im Bett, man hat ein tolles Kissen, man hat seine Ruhe, keiner geht einem auf den Wecker. Man hat eine tolle Decke, vielleicht noch eine tolle Unterlage und so und man ist frisch geduscht und gut drauf. So, ne? Und eigentlich ist es ja toll, im Bett zu sein. Und dieses Privilegs, dass man schön im Bett liegt, ist man sich oft nicht bewusst. Und das geht nur, indem man seine Fantasie benutzt und sich in Situationen hineindenkt, in denen man zum Glück nicht ist. Und da muss man gute Sachen finden. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich das schon als Kind gemacht habe. Als Kind zum Beispiel habe ich mich immer an dem Gedanken erfreuen können, dass ich kein Kind bin aus der Lindenstraße.
Aus der Fernsehsendung.
Weil diese Kinder immer so Stress hatten. Ne? Das eine Kind ist mal abgehauen und dann musste das so Salamibrötchen aus dem Mülleimer essen und so, weil die ist weggerannt und hatte Ärger mit den Eltern. Das waren immer so Sozialdramen, die sich da abgespielt haben. Das war immer so schlecht beleuchtetes Depressionssilvester.
Ja.
Dann gab es da Scheidung und dann wohin mit den Kindern und dann war Alkoholiker. Da ist immer ganz viel menschliche Abgründe, sind immer in kurzer Zeit passiert. Und die Kinder, also die Kinder von Zenkers und von Beimers und so und die Lisa, die dann hier bei dem Arzt immer wohnte, die haben dann natürlich immer das Nachsehen gehabt. Ne? Die musste immer drunter leiden. An den Kindern hat man auch oft in der Sendung erzählt, wie schlecht es war.
Ah, verstehe. Hm.
So, ne? Um zu sagen, ne, die Kinder leiden am meisten. Man konnte über die Kinder praktisch so als Resonanzboden der Tragik waren die Kinder halt immer ganz gut, indem die immer fragen, was hatten die Mama? So, da weiß man aber genau jetzt, oh Gott, ja, die Mama, die hat Alkohol. Die lassen wir jetzt schlafen.
Und dann bist du so weggeschlummert.
Dann bin ich so weggeschlummert und dachte mir immer, oh, ist das schön bei mir. Und dann habe ich mir dann auch immer so überlegt, oh, ist das schön, in 2,5 Monaten fahren wir nach Griechenland, dann kann ich schön in Urlaub. Da habe ich mir, ja, das war so ein Schrottstrand, aber ich fand den schön, ne? War kein schöner Strand. Aber ich fand den schön und so und ich habe mich darauf gefreut. Und dann konnte ich mich da so, und ich kann das heute auch noch, heute reicht's nicht mehr, mir praktisch mich hineinzudenken und mich zu freuen, dass ich nicht Klausi Beimer bin. Lindenstraße ist jetzt auch frisch abgesetzt, also dieses Schreckensszenario fällt jetzt weg, die Drohkulisse Lindenstraße wird langsam abgebaut. Aber man kann zum Beispiel andere Sachen machen und ich weiß zum Beispiel, eine Sache erreicht dich, ich habe letztens eine Doku gesehen und das funktioniert perfekt, über Höhlentaucher.
Aha.
Höhlentauchen ist ja wohl das Schlimmste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Ja, stimmt.
Und
ja,
man kann seine eigenen Urängste triggern mit dieser dann doch sehr weit entfernten Situation. Ich werde ja nicht zufällig mal Höhlentaucher. Das wird mir ja nicht passieren, dass ich irgendwo falsch abbiege im Leben und dann bin ich in so einer Höhle in Frankreich und muss 4 Tage zurückschwimmen, ohne dass ich auftauchen könnte. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass es so eine Urangst ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie schlimm es sein muss. Und es gibt, und dann habe ich natürlich gegoogelt und so, und es gibt Weltrekordhalter, die mehrere Tage in Höhlen hineintauchen, ohne die Möglichkeit aufzutauchen, die unter Wasser schlafen, die unter Wasser essen.
Ja.
Und die mehrere Tage.
Das habe ich noch nie gehört.
Ich glaube, 96 Stunden war irgendwie so der Weltrekord in irgendeiner französischen Höhle.
Ist ja der Horror.
Und der pennt da mit dem Sauerstoff im Gerät und hat verschiedene.
Hängt sich dann so auf, ne? An so einen Haken, der an die Wand gemacht wird.
Wie stellt er sich dann Wecker oder was?
Ich weiß nicht, ob du da so ganz tief einschläfst.
Also der hat ja da unten keine Termine.
Ja.
In dem Sinne, ne? Dass man jetzt sagt, ich muss jetzt um 7 raus, sonst komme ich zu spät.
Wie macht er sich sein Cappuccino?
Ja,
ja. Ne, er muss tatsächlich, ist eine interessante Frage, natürlich gibt es da weniger Cappuccino, aber es muss ja Wasser geben und irgendwas essen muss man auch die ganze Zeit, ansonsten wirst du irgendwann schwach und es ist ja auch anstrengend und so.
Aber du hast recht, es ist ein gigantischer Horror.
Ein gigantischer Horror. Und umso mehr, und man kann halt, wenn man Fantasie hat und wenn man sich jetzt das mal vornimmt und sich wirklich, man kann es übertreiben und richtig Angst entwickeln, wenn man da im dunklen Zimmer liegt, aber man kann es so skalieren, dass die Freude darüber, dass man jetzt im schönen Bett liegt und nicht im feuchten Grab irgendwo unter Frankreich, das ist so schön, dass man erstmal zu schätzen weiß, wie toll das ist, dass man schön im Bett liegen kann. Und diesen Tipp, den möchte ich allen mitgeben, das macht Bock und da kann jeder auch seine eigenen Ängste triggern. Da, man
aber
muss
das ist
einfach
ein origineller Gedanke, dass man sich erstmal Angst machen muss, damit man besser einschläft.
Ich finde, den könntest du mal testen, Schmidti.
Also ich habe alles getestet. Ich habe Vogelgezwitscher getestet, Meeresrauschen getestet. Aber von meiner
halte ich an diese synthetischen Gefühle. Das verstehe ich nicht.
Gewitter ist ganz gut.
Ich verstehe es nicht. Wenn draußen nicht Gewitter ist, echtes Gewitter. Ja. Es ist drin noch nicht gemütlich. Nur weil ich auf dem Handy Gewitter
es ist doch nicht
Geräusche
gemütlich.
Mache.
Du sollst doch einschlafen. Das ist wie White Noise. Das verhindert, dass du aktiv denkst. Und das ist ja das Problem, weshalb man nicht einschläft. Weil man sich nochmal den Tag vergegenwärtigt. Was hat man richtig gemacht? Wie war das mit dem Boten, den man da zusammengeplafft hat? Solche Sachen. Und deswegen kann man nicht einschlafen. Der Tag hängt dir nach. Und das verhindert aber so ein Dauergeräusch. Das kann White Noise sein. Das kann
so Föhn und
Föhn,
was Kinder
das
so.
Das kann irgendwas sein.
Was weißt du, woher das eigentlich kommt auch, was man auch sagt, bei Kindern ist es oft so, dass wenn die so im Zug oder im Auto schlafen die ja gut und so weiter, dadurch, dass die im Mutterleib oft das tatsächlich das Blutrauschen, das Rauschen im Körper, dass die das hören und dass das so eine White Noise, so eine Imitation des Blutes und der Vorgänge im Körper halt abgeben und das ist natürlich ein wohliges Gefühl. So, und ich glaube, man kann sich auch mit seiner eigenen Fantasie ein gedankliches White Noise machen, weil umso aktiver du an diese Höhle, in der du noch nie drin warst, in Frankreich denkst, desto weniger denkst du an morgen, gestern oder den Boten, der heute Nachmittag dies und das von dir wollte. Das ist ja nichts anderes. Dein Gehirn kann nicht nichts machen. Das funktioniert nicht. Es muss nur etwas machen, was dich nicht davon abhält, entspannt zu sein. Hm. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja.
Du testest es jetzt aus, Schmitty.
Nee.
Doch, an dir können wir doch jetzt sehen, ob das wirklich eine Kulturtechnik ist, die funktioniert.
Es geht ja gar nicht anders. So ein bisschen wirst du an die Höhle denken, wenn du heute Abend in deinem Bettchen liegst. Vielleicht nicht so aktiv und mit Nachdruck, aber...
Du sollst das testen jetzt,
ja, aber da mache ich halt Vogelgezwitscher an. Das ist übrigens... Ich habe dann bei Spotify kann man so diese ganzen Geräusche, die gibt's da auch. Und die habe ich dann immer so Meeresrauschen, ne? Dann ihr Hawaii-Strand, dann dies, das, dann Gewitter und so weiter. Das habe ich die ganze Zeit gemacht und bin damit ganz gut gefahren. Und da hat mir einer geschrieben, hahaha, warum hörst denn du Zugabteil zum Einschlafen oder jeden Abend? So, also dadurch, dass man bei Spotify jemandem folgen kann, so. Hat er so meine Playlist gesehen, hat gedacht, der hat nicht mehr alle Bimmel an der Bommel. Und da war so, jeder konnte einsehen, dass ich halt irgendwie, ne, Vogelgezwitscher, Fluglärm, auch sehr gut, vom A380, das Kabinengeräusch, kann man sich abfahren, 10 Stunden geht das.
Ja, toll.
Bin gesegnet, ich leg mich hin und schlafe. Das ist meine Technik.
Nee, ja, ich auch. Aber trotzdem, aber manchmal ist es halt einfach, ich habe jetzt auch keine großen Einschlafprobleme. Mir macht das bloß Freude, was ich heute erzählt habe.
An schlimme Sachen denken.
Nee, nicht an schlimme Sachen, an so eine. Ja, so, das ist so ein bisschen so ein Nervenkitzelgedanke. Stell dir mal vor, du stehst oben, kennst du diesen Moment beim Bungee-Jumpen zum Beispiel? Dieser Moment, wenn du da oben stehst und da so runterguckst und denkst, jetzt geht's gleich los, ne? Da hast du doch ein witziges Gefühl im Bauch, oder?
Ja.
Ja. Und dieses witzige Gefühl, das kann man sich aktiv erinnern.
Ja, das habe ich schon alles verstanden. Aber es ist halt einfach sinnlos, sich nochmal Angst zu machen, bevor man einschläft.
Das ist ja eine witzige Angst.
Ich probiere das aus,
klar. Du solltest testen. Wenn alle bei Galileo, diese ganzen Reporter, sich mal so sträuben würden, wie du jetzt hier gerade. Da heißt es, guck, ob das der günstigste Supermarkt der Welt ist. Geh da hin und teste das. Guck, ob das die schnellste Achterbahn ist. Da sagen die, nee, ich hab keine Lust. Ich hab da schon meine Technik. Ich kann immer verteilen. Teste die Kacke. Ist das die schnellste Rutsche? Gibt's da ein Looping? Was kostet die größte Wurst und kriegt man nach dünnen Günther? Nee, ich merke keine große Wurst. Teste es! Schmiedi, das ist hier ein Service.
Oh Gott, ey.
So, kurz aus der Haut gefahren. Ihr wisst ja, dass Deutschland, sagen wir nur auch Land of Ideas und so, Innovationsstandort Deutschland. Ne, wir
Germany
sind ja
ist Land of Ideas.
Nicht nur Dichter, Denker, wir sind ja auch Erfinder und wir prügeln da so. Und vielleicht kommt ja sogar dieser Corona-Impfstoff irgendwann aus Deutschland. Weiß man nicht, ne? Mhm. Aber mir ist aufgefallen, ich bin mit dem Auto nach Köln gefahren. Das ist eine 5- bis 6-stündige Autofahrt. Mhm. Und es gibt doch die ein oder anderen Flecken Erde, wo man sagt, da könnte noch mal mehr Innovation reinfließen. Mein Auto hat ein System, und das erkennt, ob ich praktisch müde werde, ob ich abschlaffe. Mhm. Das sind 32 Komponenten, die dieses System an mir scannt. Und dann sieht er irgendwie, ja, das eine Augenlid zuckt schon so und lang nicht mehr auf den Tacho geguckt. Und all diese Komponenten führen dazu, dass eine Meldung kommt. Das ist erstmal so eine ganz witzige Kaffeetasse. Dann sagt das Auto erstmal nett so, ja Mensch, uns ist da was aufgefallen. Mhm. Mensch, es wäre doch mal schön, jetzt so ein kleines Päuschen zu machen.
Ja, aber dir einen Cappuccino anzubieten, muss ja nicht heißen, dass du ein Problem hast.
Richtig, so. Ja. Da machen Sie doch mal eine Pause und schlägt dann auch teilweise schon den nächsten Rastplatz vor.
Ja.
Und dann, das klickt man erstmal weg, weil das nervt und will ja ankommen. Und dann kommt das wieder und wieder, es wird immer penetranter. Also das Auto besteht ab irgendeinem Zeitpunkt darauf, dass du eine Pause machst. Und dann bin ich rausgefahren an so einem, nicht in den richtigen...
Aber stoppt das? Also
nein, aber es piept. Und
Vollbremse,
da ist
man, besteht darauf.
Da ist bestimmt,
die letzte Instanz eine Vollbremse. Einfach, wenn man das nicht will, sollte man vorher ein Auto finden.
Jeder, reicht, du bist ganz beleidigt, das Auto.
Jeder, der sich schon mal in einem Auto, was nach 1990 gebaut wurde, nicht angeschnallt hat, weiß, das piept irgendwann so unerträglich.
Das ist Bevormundung der Technik.
Komplett, du wirst gezwungen. Also irgendwann kommt zum fünften Mal das Ding, das stoppt dann irgendwie den Podcast, den du gerade hörst und überall blinkt das. Dann sagst du, komm, jetzt leck mir am Arsch, ich fahr jetzt raus. Und dann bin ich rausgegangen, nicht auf dem Rastplatz.
Wenn ich meinen Minutenschlaf, wenn ich den haben will, dann kann ich den ja wohl mal machen. Das ist ja meine Entscheidung. Ich bin ja kein LKW-Fahrer, der wo alle 4 Stunden mal irgendwo eine Pause machen kann. Ich bin ein deutscher Mann. Ich kann 22 Stunden Auto fahren. Das gefährdet überhaupt keinen. So. Und nur weil das Auto denkt, dass ich müde bin und ich nach 26 Stunden mal eine Pause machen soll, ist das natürlich noch lange nicht so, dass ich mich danach fühle. Ich trinke 24 Red Bull auf so eine Fahrt und dann geht das.
Ja.
So, und ich muss mir doch nicht bevormunden lassen von meinem Auto, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ich glaube, es piept wohl, wa? Nachtigalle könnte trapsen. Irgendwann übernehmen sie uns, dann züchten sie Menschen in so eine Milchsuppe da, wie bei Matrix.
Und mit diesem Mindset habe ich mich irgendwann ergeben, bin rechts rangefahren und es war, wie gesagt, kein Rastplatz, sondern, wie heißt das, ein Autohof. Aha. Autohof bedeutet, es ist keine Tankstelle, es gibt eine Toilette.
Es ist so eine Art Robinson-Club für LKW-Fahrer.
Ja, eben nicht. Also es ist einfach, LKW-Fahrer können da ihre Ruhezeit machen und da bin ich rausgefahren. Und weil es eben 32 Komponenten sind, die ich, wie ich im Nachhinein rausgefunden habe, an denen man das erkennt, habe ich mich jetzt gefragt, okay, also es ist jetzt wichtig, dass ich besonders effektiv raste. Weil sonst hört diese Meldung ja nicht auf. Ja. Da komme ich nicht an. Also ja. Ich weiß ja nicht, was, wonach guckt der, wenn ich jetzt hier raste. Und wie soll ich effektiv rasten?
Steigt man nervös ins Auto zurück.
Ich bin nervös, erstmal ausgeschrieben, weil ich gucke darum, sehe ich 3, 4 LKW-Fahrer, die irgendwie so mit dem Waschlappen sich duschen, sich die Fußnägel knipsen, da hinten eine stinkende Toilette und ansonsten irgendwie so ein Rasen. Ne? Und man hat natürlich immer auch panische Angst an solchen Rastplätzen, dass du sofort vom LKW überfahren wirst, weil du auch schon nicht weißt, wo du da parken darfst. So, das ist nochmal ein anderes Thema.
Das ist das Gegenteil der Raffaello-Insel.
Genau, es ist ein komplettes Biotop.
Da kannst
mit
du dich beim Einschlafen hindenken.
Exakt, darauf will ich hinaus. Komplett eigene Regeln. Du bist erstmal überfordert, darf ich hier parken? Du wirst schon schief angeguckt, weil du kein LKW-Fahrer bist und du gehörst da nicht hin.
Ja.
Und da werde ich ausgespuckt und soll jetzt so rasten, dass 32 Komponenten wieder auf Null fahren.
Ja.
Und bin erstmal angespannt, überfordert. Und dann habe ich mich da so leicht so rumgestreckt und so. Und dann habe ich überlegt, okay, welche Rastangebote bietet mir dieser Ort in einem Innovationsland wie Deutschland? Und mir ist aufgefallen, gar keine. Es gibt keinen Kaffee, es gibt nichts. Und ich habe eine Liste angefertigt. Lieber Andi Scheuer, ich glaube, er ist für sowas zuständig. Ich hab ein Brainstorming gemacht und ich stelle diese Ideas Germany kostenlos zur Verfügung. Es muss mehr Côte d'Azur auf deutsche Rastplätze. Es braucht, erstmal brauchst du so eine Aromadusche. Ja. Weißt du, so, wo so verschiedene Farben so durchgehen. Schöne Aromadusche hätte ich gerne gemacht. Window Color. Hätte mich zum Beispiel sehr entspannt, wenn es einfach da nicht nur diesen Gitter, es gibt da immer so vorgefertigt Stühle und Tisch, wo du dann so dran, wenn es nicht nur das, sondern es gibt zum Beispiel daneben ein Angebot, dass ich Window Color mache, dass ich einfach mal 10 Minuten so konzentriert so einen feinen Strich führe und dann so eine Sonnenblume mache, die ich mir vielleicht auch später ins Auto klebe. Weißt du, einfach was aktiv entspannt.
Das ist nachvollziehbar, ja.
Dann, was natürlich extrem entspannt ist, habe ich mir von unserem Kollegen Rauli sagen lassen, der eine Pferdetour durch Andalusien gemacht hat, ist ein kleiner Ausritt. Und es hätte mich jetzt durchaus nicht gestört, wenn da ein junger Mann, wir nennen ihn Pedro, er wäre auf mich zugekommen und gesagt, lieber Herr, ich sehe, Sie haben 32 Komponenten, die Sie zu überwinden und abzumachen haben. Möchten Sie kurz auf diese Hengst reiten? Und dann wäre ich kurz, also ich wäre einfach kurz da über die Wiese so geritten und es wäre einfach so richtig herrlich entspannt gewesen.
Ja.
Und da ist einfach so, oder eine Bootstour.
Könnte man auch per App schon vorbestellen.
Könnte man schon buchen. Oder das Auto
wie bei
könnte,
Drive Now.
Nein, das Auto muss das buchen, wo es sieht, die 32 Komponenten sind wieder erfüllt. Ja. Dann wird das schon... eine Bootstour. Schmidt, du bist auch die interessieren inzwischen Boote. Man auf dem Boot kommt man auf andere Gedanken. Das ist einfach so eine kleine Bootstour. Und da will ich immer nur sagen, lieber Andi Scheuer, da muss was passieren.
Da bist du auf jeden Fall, sagen wir mal, im Herzen der Kompetenz. Weil Andi Scheuer,
genau. Und da wär ich auch bereit, ins Verkehrsministerium zu kommen.
Ja.
Ich würde das aufbereiten, die Vorschläge in so einem PowerPoint.
Ja.
Würde das vorstellen.
Ja, als Autohofminister könntest du...
Das würde ich anbieten, ja. Ja, und da muss ich wirklich, da muss ein Ruck durch Deutschland gehen, da muss ich was tun.
Ja, das kann man also mehr als nachvollziehen.
Apropos ein Ruck in Deutschland, ich muss noch eine Aktion hier machen, ne? Mhm. Also, es ist, das Problem ist, ich will ja, das Thema,
Was meinst du mit Aktion?
Ja, der blaue Haken halt, ne?
Oh. Er wieder.
Es tut mir leid.
Reicht dir das nicht, dass du jetzt mittlerweile der Ehrenbürger bist von Kirberg und so? Musst du jetzt immer noch, sag mal, ist es wirklich so, man streckt dir den kleinen Finger hin und du reißt einem bis zur Schulter am Arm rum und hörst einfach nicht mehr auf.
Das Problem ist, bei mir ist ja jetzt so ein Ehrgeiz entwickelt worden.
Schmidi, bitte hol die Leute ins Boot. Hol die Leute ins Boot, die heute zum ersten Mal zuhören. Herzlich willkommen. Was hast du nicht, Schmidi?
Naja, es ist irgendwie aufgefallen, dass wir flexen ja so auf einer Ebene, Jakob und ich, bei Absolut. Instagram. Und wir haben beide, wurde über einen Freund einen Antrag gestellt, dass wir einen blauen Haken bei Instagram kriegen, den man kriegt, wenn man irgendwie eine Person der Öffentlichkeit ist. Und irgendwie ist der auch ganz schick, finde ich. Ja. So. Und Jakob wurde der sofort und ungefragt hinterhergeschmissen.
Ja,
und
sowas.
Ich klappaust da seit Monaten rum mittlerweile. Und mir
du musst deine Anträge zusammenkriegen, du musst die Voraussetzungen erfüllen.
Ja, und
du hattest sogar schon Petting mit der Kanzlerin, ne?
Ich hab Petting mit der Kanzlerin. Ich habe einen Wikipedia-Eintrag, der jetzt auch existiert, der auch mir gesagt wurde, es wäre ein Maßstab dafür. Und es fehlt aber an einer überregionalen Zeitung, wird mir immer wieder entgegengeschmissen, die einen Artikel über mich bringt.
Ja.
Und daraufhin hat sich der Ricardo gemeldet. Der Ricardo ist nämlich von dem Unterwasser das Tauchmagazin.
Unterwasser das Tauchmagazin?
Das Tauchmagazin. Und er schreibt mir, wir schicken euch mal eine Ausgabe von uns, mit der
ihr
ein Bild macht. Das drucken wir dann ab. Auch die Jungs von Baywatch Berlin Podcast sind Unterwasserleser. Und damit hätte ich eine Berichterstattung überregional und damit das letzte Argument für Instagram genommen, mir diesen scheiß blauen Haken nicht.
Aber ich bin doch gar kein Unterwasser.
Naja, und ich habe gerade eine halbe Stunde erklärt, dass ich es den
größten Angst.
Horror auf Gottes Erden finde, in so eine Höhle reinzutauchen und da elendig mit Wasser in den Lungen irgendwann gefunden zu werden, Jahre später.
In dem Unterwassermagazin sind Berichte wie Skandal, so steht es um unsere Seen, Hightech, Kreislaufgeräte.
Aber
Flusstauchen vom Feinsten in Österreich.
Aber dann mach du doch das Foto mit dem Unterwassermagazin.
Willst du da unbedingt da rein? Ist das denn auch?
Ich würde da gerne rein. Dann überregionale Berichterstattung, bumm, blauer Haken, das Thema ist erledigt, wir müssen es nie wieder ansprechen. Das ist mein Ziel.
Aber dass du jetzt unbedingt ins Unterwassermagazin musst. Also gibt's nicht irgendwas hier.
Jetzt zeig doch mal das Magazin, ob mich da was interessiert.
Kann man da nicht irgendwie was näher ist an deinem Leben, hier so Spinne, Leguan und Co. oder so?
Halt dein Maul. Nee, streich das, weil das Ding
warum,
ist so ein
warum,
bisschen...
Warum entschuldigst du dich eigentlich immer bei jedem dahergelaufenen Paketboten, aber bei mir kommt dir
doch,
das so schwer?
Ich entschuldige mich gerade. Also der Punkt ist, sie haben so ein bisschen durchklingen lassen, dass es eventuell nicht ausreicht, wenn ich ein Foto mache mit dem Unterwassermagazin.
Ach so.
Das heißt,
das wäre jetzt schon wichtig, dass uns das Unterwassermagazin auch so viel Spaß macht.
Wenn jetzt praktisch so eine Anfrage jetzt an mich käme, so, ne, so in den nächsten Sekunden würde so von dir aus deiner Ecke so eine Art Bedürfnis auf mich zukommen, ne, wo es halt heißt, klar, das könntest du mir mal helfen und so, und du fragst mich was, ne, wäre das der Moment, wo ich nicht mehr mein Maul halten soll? Soll ich dann antworten? Weil du hast ja gerade zu mir gesagt, ich soll mein Maul halten, ne?
Ja, wann soll er denn nicht sein Maul halten?
Soll ich jetzt nicht mehr mein Maul halten vielleicht? Dass ich dann auch was sagen darf? Kriege ich die Erlaubnis, dass ich antworten
darf? Oder soll er sein Maul halten?
Oder soll ich jetzt mein Maul halten, wie du das gerade noch gesagt hast?
Also du kannst dein Maul halten und einfach ein bisschen im Hintergrund rein zufällig rumstehen, während ich das Foto mache. Ich dachte, vielleicht Jakob, kannst du das Foto machen? Ich lese das Unterwassermagazin,
ja, ist okay.
Höchst interessiert, und du stehst im Hintergrund rein zufällig.
Okay.
Weil für mich ist hier auch was drin, es gibt ein Unterwasserrestaurant.
Aber kann ich so wie Robert Downey Jr. so die Augen verdrehen? Wie in diesem Meme?
Kannst du. Also wir können auch gucken, dass du unscharf bist oder so. Also irgendwie, ich muss nur sagen können, ja, Klaas war auch dabei.
Okay.
Und dann werde ich gedruckt, dann kriege ich meinen blauen Haken und dann...
Ich stelle mich da jetzt mal eben so, warte.
Nee, komm, das machen wir richtig, Jakob. Steh mal auf. So, wie soll ich denn das lesen? So.
Kriege ich denn dann Honorar als Zeitungsfotograf?
Du kriegst gar nichts, so. Du hast einen blauen Haken.
Wie liest man denn normal eine Zeitung? Ja, also wie liest du denn Zeitung?
Naja, ich muss ja schon interessiert gucken und irgendwie seriös, oder?
Aber du hast jetzt ein Mikro vor der Nase und Kopfhörer auf. Weiß nicht, ob das so interessiert
das ist
an der Zeitung wirkt.
Das ist,
man muss halt sehen, dass das Magazin
ist.
Sieht man das so?
Er ist Baywatch-Tommy. Den erkennt man doch sonst nicht, wenn er da kein Mikro daneben hat.
Kannst du dich so auf meine Schulter und auch interessiert in den Artikel gucken vielleicht?
Ja, aber du musst schon interessierter gucken, Klaas. Du hast ja was Erstaunliches gelesen über ein Unterwasserrestaurant.
Mhm.
Und der Zustand der Seen, da ist er auch wirklich katastrophal.
Wo ist denn das?
Wunderwelt.
Auf dem Malediven, da war ich schon mal.
In Norwegen. Das ist nicht alles Malediven auf dieser Welt, Klaas.
Ich dachte, wieso Urlaub ist doch Malediven, oder?
So,
Hammer. Hast du gemacht?
Hammer. Bist du zufrieden hier?
Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass wir dieses leidige Thema, das nervt mich ja selbst, ne?
Das nervt dich selber, ne? Ja. Also so frech habe ich dich auch selten erlebt.
Dass wir das jetzt mal hinter uns bringen. Also, Unterwasserwelten, das Tauchmagazin.
Also ganz
greifen
ehrlich.
Sie zu, das beste Tauchmagazin, das es gibt.
Von dir, ne? Du von dir lass ich mir nicht mehr Eitelkeit unterstellen, ne? Von wegen mit meiner Brille und so. Was er hier rummacht mit seinem Haken hier, ne? Hauptsache ein Haken. Das ist für dich wie ein Statussymbol. Das ist für dich dein kleiner Porsche, ne? Dass du so einen kleinen Haken hast und dass du dann bei deinen Freunden, bei deinen Sauffreunden aus der Schule dann sagen kannst, na, hast du auch einen blauen Haken? Ich hab einen blauen Haken.
Stell dir vor, du hast alle Bedingungen erfüllt. Du hast das Geld für einen Porsche, ja? Du bist bereit, du hast einen Führerschein gemacht und dir gibt einfach keiner einen Porsche. So ist das nämlich.
Das verstehe ich.
Da
gut.
Hättest du auch eine Krawatte.
Ja, na klar, da würde ich auch im Unterwassermagazin ein Foto machen, damit die mir dann doch einen auf den Hof stellen. Ne? Unterwassermagazin. Ricardo, schöne Grüße.
Ich meine, ich finde, du gehst ja jetzt schon so ein bisschen den einfachsten Weg, jetzt, dass du jetzt dich vor allen Dingen so auf diese Berichterstattung kaprizierst, für die du nichts tust, ne? Weil letzte Woche habe ich dir ja vorgeschlagen, also du könntest eine berühmte Frau irgendwie dir anlachen. Es gibt ja schon noch andere Wege.
Nein,
ne?
Jetzt sag nicht wieder.
Ja, es gibt ja schon, ich habe schon überlegt, ne? Also es gibt schon noch ganz viele andere, wo du auch, finde ich, ein bisschen mehr gefordert
Kriminalität
bist.
Wird mir oft vor...
Wollte ich auch vorschlagen. Kriminalität, Schmitty.
Wieso? Kriegen wir einen blauen Haken?
Nein, aber dann wird über Schmitty berichtet. Wenn ja. Er ein gigantisches Verbrechen begeht, zum Beispiel hier schräg gegenüber ist doch eine Bank. So.
Ja.
Und dann machst du so einen Zeigefinger und einen Daumen hoch und machst den so in unter deinem Pulli und sagst hier, Achtung, Überfall.
Ja.
Und dann,
soll ich mal eben rüber? Vielleicht ist das bis Mittag
drüber,
schon durch.
Es würde drüber berichtet werden.
Ja.
Ja.
Was auch irgendwie immer gesagt wird als Tipp, ich soll Fake-Profile von mir selbst anlegen und dann zu Instagram gehen und sagen, es gibt so viele Fake-Profile. Ja. Es muss jetzt endlich mal dafür gesorgt werden.
Ich gebe dir auch mal einen Tipp, dass du vielleicht nicht alles hier ausquatscht. Ne?
Aber bevor der Tag kommt, an dem ich abends auf meiner Couch sitze und Fake-Profile von mir anlege, da muss noch viel passieren. Ne?
Nächste Woche.
Also, wenn ich bis Oktober diesen blauen Haken noch nicht habe, dann...
It's a long way to go and a short time to get there. Aber interessant, du hast gerade Oktober gesagt, habe ich gehört. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da haben wir noch eine...
Was für ein Oktober? Ein schlimmer Oktober?
Ah, Leute. Oder ein schöner Oktober? Da gab es einen schlimmen Oktober. Es gab, also ich möchte jetzt auch mal hier ein bisschen die Zuschauer ein bisschen an die Hand nehmen und erklären, Hörer. Was ich meine. Die Hörer, die aber währenddessen natürlich ihr Handy anschauen.
Natürlich, ja, aufs Cover starren die.
Aufs Cover starren. Es gibt eine Geschichte, das ist der schlimme Oktober des Thomas Schmidt. Das haben wir letzte Woche schon mal so angesprochen. Davor ist das auch immer schon mal aufgeploppt. Das ist eine Geschichte aus der Jugend von Thomas Schmidt, die, erzählenswert ist. Da ist mal ein bisschen was schiefgelaufen. Thomas wollte mal als Einleitung, da gab es also offenbar eine Party. Und was daraus folgte, war der sogenannte schlimme Oktober. Das war also die Bestrafung für die Party.
Verwunderlich, dass es nicht schon damals über dich überregionale Berichterstattung gab.
Ja, da wären wir bald soweit gewesen, hättest du einen blauen Haken gekriegt, bevor es Instagram gab.
Also stopp. Ich muss mal kurz abbrechen an der Stelle.
Ja.
Und das ist Abteilung Ernst, ja?
Ja.
Meine Mutter hat den Podcast letzte Woche gehört.
Ja.
Weil wir wollten ja diese Woche die Geschichte hören.
Genau, und ihr habt das angeteased, dass da jetzt ja über den schlimmen Oktober gesprochen wird.
Ja,
jetzt
na klar,
hat
mir so meine wie man Mutter, das macht, mein Foreshadowing.
Sie hat mir eine SMS geschrieben, die ich so noch nie erhalten habe, in der Ernsthaftigkeit und in der es wird nicht drüber diskutiert. Sie schreibt, lieber Thomas, ich habe gerade euren Podcast gehört. Ich möchte nicht, dass du von der Party damals im Oktober bei uns berichtest. Das geht niemandem was an. Wir wussten nicht, wie wir uns verhalten sollten. Bis heute vergessen wir das einfach, okay. Bitte respektier das.
Also zwei Sachen.
Das ist so richtig. Da versteht sie keinen Spaß. Ich kenne meine Mutter.
Nein, natürlich versteht sie keinen Spaß.
Sie versteht da keinen Spaß. Sie möchte über diese Party nie wieder was hören.
Das ist eine ganz ernste Ansage.
Und ich meine, das ist eine super ernste Ansage. Ich möchte zwei Sachen dazu sagen, die mir direkt in den Kopf kommen. A. Verstehe ich es als zusätzliche Indiskretion, dieses Gespräch zwischen dir und deiner Mutter, was ja recht einseitig ist, also das Verbot deiner Mutter, jetzt hier auch so breit zu treten. Zum anderen
wieso,
weiß
man hat früher auch gesagt, ich darf nicht raus, ich habe Fernsehverbot.
Das ist doch okay. Es geht nur darum, dass man nicht mehr über diese Party, die damals stattfand, hier das in der Öffentlichkeit
und da beutet. Kommen wir jetzt zum nächsten Problem. Und da möchte ich auch mein Wort auch an deine Mutter richten, die jetzt vielleicht auch zuhört. Was der Thomas jetzt hier gemacht hat, das war dramaturgisch nicht so schlau. Wir hätten sagen können, schlimmer Oktober, ist gar nicht der Rede wert, ist auch ein bisschen langweilig. Komm, lass uns jetzt hier nicht die Zeit damit totschlagen, hier mit dem schlimmen Oktober. Lass uns zum nächsten Thema gehen, da wäre wahrscheinlich auch das Interesse im Internet und im Rest der Welt abgeflaut. Jetzt, wo man also nochmal so eine Art Paywall davor schiebt und sagt, das ist also wirklich sowas, too hot for Podcast und too hot for Kirberg. Wir wollen da nicht mehr drüber reden, da soll bitte das soll bitte eine verschüttete kollektive Erinnerung werden. Das ist so delikat, das Thema, dass das hier nicht behandelt werden kann. Das schafft natürlich eine gewisse Grundneugier. Auch von Leuten, die vielleicht gar nicht wissen, was los ist.
In der ganzen Straße, wie auch bei Vietnam-Veteranen, die kriegen da so posttraumatische Störungen, wenn sie an diese Party denken.
Könnte es sogar passieren, dass wenn du die Geschichte erzählst, dass du deine Ehrenbürgerwürde von Kirberg verlierst.
Sofort los und der blaue Haken kann ich mir auch an die Backe schmieren, ey.
Ja, also ich will nur sagen, es hilft jetzt nicht. Du hast jetzt natürlich hier eine Unruhe in die Reihen unserer Zuhörer
gebracht.
Nee,
du hast
es
wieder angesprochen. Wir hätten doch einfach auch mal das Thema vergessen können. Aber wir haben schon so viele Themen vergessen. Wir können doch das Thema auch vergessen.
Aber die, für meine Mutter. Die rutschen ganz unruhig auf ihren Stühlen hin und her gerade und sagen, kommt denn diese Geschichte jemals, wird Mechtel sich erweichen lassen, dass wir hier mal drüber reden dürfen?
Nein, wird sie nicht.
Machen wir eine TV-Show, wo
Nein,
die Geschichte
machen wir
erzählt.
Nicht. Nein.
Machen wir mit Elton, von Elton moderiert.
Nein.
So eine TV-Show von live und von zu Hause, wo wir das nochmal spielen. Da kommen Elton und Steven Gätchen und Matthias Oftenhövel, alle drei zusammen und Paulina und Janine Michaelsen.
Und Jenke von Wilmsdorf.
Jenke von Wilmsdorf und alle kommen dann zu euch ins Haus und bauen das dann drei Tage um. Und da kommen die mit einem großen Übertragungswarten.
Das ist eher was für Guido Knopp als für Jenke.
Christopher Clark.
Guido Knopp und Gero von Böhm kommen mit einem großen Übertragungswagen und arbeiten geschichtlich die Ereignisse im schlimmen Oktober auf. Und dann kommt ein großes, 600 Seiten starkes Buch von Stefan Aust, der Schmidt-Komplex, der schlimme Oktober von Kirberg. Das wird aufgebaut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da sehe ich also einiges auf uns zukommen. Die Schulbücher müssen umgeschrieben werden nach dieser Chronik.
Aber hattet ihr mal eine Party, wo 25 Jahre später noch irgendwie darüber berichtet wird? Hattet ihr mal eine Party, die daran reicht?
Nee, eigentlich nicht. Also mein Opa hat mal so leere Wodkaflaschen hinterm Pferdestall gefunden. Und sagen wir mal so, die haben wir nicht versehentlich verkippt. Sondern die haben wir auch schon getrunken. Da waren wir aber noch recht jung.
Ja.
So. Und es kann auch sein, dass einer ins Ehebett von meinen Eltern gekotzt hat. Und es kann auch sein, dass mal einer mit dem Ohr die Wohnzimmerlampe abgerissen hat und halt sehr viel geblutet hat. Kann auch sein. Und es kann auch sein, dass es ein kleines Feuerchen mal gab in der Küche, weil einer sich betrunken um 2:30 noch eine Pizza gemacht hat und die dann halt erst um 6:30 ungefähr der Ofen ausgemacht wurde. Kann auch sein, weiß ich nicht mehr so genau. Welcher Monat das jetzt war, das will man nicht dazu schreiben, da weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ja, egal. Komm, bei dir, Party hart? Oder?
Nee, das war alles nicht so schlimm.
Auf ich der weiß, Segeljacht, dass wir, ne? Habt ihr richtig einen drauf gemacht?
Wo?
Auf der Segeljacht.
Ja, klar, die sind ja, seine Partys, die waren so wie die Becks Gold-Werbung, weißt du? Also einfach so, weißt du, so junge, coole Leute, die irgendwie nicht aussehen, als hätten sie jemals auch nur ein Bier aus der Ferne angeschaut. Und die laufen dann so barfuß mit ihren manikürten Fingernägeln da so rum, haben so ein Pulli um die, falls abends kalt wird, ne, so ein Pulli um die Schultern gelegt und so. Und die reden so ein bisschen über das Jurastudium, wie es läuft. Und währenddessen läuft Sail Away im Hintergrund und jeder hat so ein Becks Gold in der Hand und die Sonne bricht sich so im Flaschenhals.
Nix für Guido Knopp. So, ich habe zum Abschluss noch eine Bitte erstmal an dich, Klasse, ein Reminder. Wenn du jetzt nach Hause fährst,
dann kümmerst du
dich erstmal um die Vögel.
Ja, sofort mache ich gleich. Ich will nur
wie gleich? Du sollst so sagen, ja, ich klebe da einen Zettel ran.
Ach so, ja, ich klebe einen Zettel an die Vögel. Die haben, ich möchte
Wieso
aber...
Wieso einen Zettel an die Vögel kleben?
Nein, an den Schalter.
Ach so, das, ja, klar, mache ich. Ich mache dann...
Na, Gott sei Dank haben wir das noch aufgeklärt.
Ich mach da einen Schalter an den Zettel.
Nicht an!
Ich mach den Schalter an.
Da kommt die Vogelmutter aus dem Coworking Space zurück und dann ist da richtig ein Drama, hat sich da abgespielt, weil du da auf den Ding stehst.
Nein, ich kleiner Meisenmann, dass ich nicht bei dir bleiben kann.
Du machst den Zettel daran.
Die Kinder müssen essen, das darf man nicht vergessen. So, was ich aber sagen kann für nächste Woche, wenn wir nicht über den schlimmen Oktober reden wollen, dann reden wir über einen anderen Oktober, der mindestens genauso schiefgelaufen ist. Wir, Thomas und ich haben vor, was weiß ich, 10 Jahren, 12 Jahren?
Exakt 10 Jahre,
mhm, haben wir einen Geburtstag zusammen gefeiert. Ich habe im September Geburtstag und Thomas hat im Oktober Geburtstag. Und Colleen, mittlerweile Ulmen Fernandez, hat auch noch mitgefeiert.
Ja.
Ist ein bisschen untergegangen im Chaos. Aber auch sie hat ein paar Leute eingeladen. Und ich will, also diese Party ist so eskaliert, wie selten etwas in Berlin eskaliert ist. Und in Berlin eskaliert viel.
Seitdem habe ich nie wieder eine Geburtstagsparty gemacht.
Ich auch nicht.
Nee.
Aber die war wirklich so super. Ich kann also drei Details vielleicht, drei kleine Details. Wir haben es illegal von so Punks gemietet, den Laden. Und die kamen irgendwann zu mir. So ein Punk, der wirklich so eine Sicherheitsnadel im Ohr hatte. So ein Kassierer-T-Shirt an, so ein Iro und dreckige Fingernägel, wie man sich den vorstellt. Der stand irgendwann vor mir, hat gesagt, hier sind so viele Leute, so geht das nicht. Und wenn man aufs Klo wollte, musste man Stage diven zum Klo, mhm, weil es keine Fluchtmöglichkeit mehr gab.
Und Tortenschlacht.
Es gab eine Tortenschlacht, eine sehr ausartende Tortenschlacht. Es waren irgendwann Prominente da, weil sich das Gerücht verbreitet hat, es wäre eine Pre-EMA-Party.
Und von den New York Music Awards von MTV.
Und auf einmal standen irgendwie die Beatsteaks im Raum und man dachte, was wollt ihr denn hier? Ich kenne euch ja gar nicht zu dem Zeitpunkt. Wir kannten uns nicht. Und es wurde alles immer schlimmer und der Besoffenste war mein Zahnarzt. So, das sind, sagen wir mal, die kleinen Details, die man schon mal so vorschicken kann. Nächste Woche gibt es vielleicht mehr zu diesem Thema. Aber ansonsten möchte ich euch jetzt ja ins Wochenende entlassen, muss man sagen, oder?
Es ist Mittwoch.
Es ist Mittwoch, Klaas.
Nee, hier ist Mittwoch. Aber die Leute hören das doch Freitag.
Donnerstag ist auch noch kein Wochenende.
Also ganz ehrlich.
Also willst du die Zuhörer ins Wochenende entlassen? Wen willst du jetzt entlassen?
Also euch will ich entlassen und die Zuhörer möchte ich ins Wochenende entlassen.
Nicht, aber ohne zu sagen, abonniert doch diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl.
Ja.
Und das kann man ja ruhig nochmal sagen. Das ist hier auch ein exklusiver Podcast. Aber ja, eben für
alle.
So.
Exklusiv für alle, ne?
So ist es.
So, ihr
Heinis. Wir finden heute kein Ende, wie Lothar Matthäus.
Dann. Das ist immer so schlimm, ne? Oh Gott, wenn man so schreibt, kennst du das, wenn du so jemandem was erzählen willst und der telefoniert die ganze Zeit, ne?
Mhm.
Dann telefoniert die ganze Zeit und du willst ihm nur schnell was erzählen, damit du was anderes machen kannst. Und du hörst dann so zu und denkst, du bist jetzt nett. Und hörst ihm so zu und denkst, ja, das klingt ja so, als wenn die gleich durch sind da mit dem Thema. Ne? Ja. Und dann reden die so und sagen, jo, alles klar, gut, ja, dann alles klar, okay, dann. Und dann kommt der eine Moment, man denkt so, jetzt in den nächsten 6 Sekunden legt er auf und dann sagt er, wie? Ach so, ach echt? Ja, klar, nee, da können wir drüber nachdenken. Nee, das machen wir, alles klar, okay. Gut, dann haben wir alles besprochen, dann sag ich mal, dann sehen wir uns am Montag und dann, Montag geht gar nicht, da müssen wir dann mal schauen, ob wir das vielleicht Montagabend machen, na ist egal, kriegen wir schon geredet. Also, Maris Jut, mein Freund, bis dann, wir sehen uns, ich lege jetzt mal auf, weil ich muss hier auch mal weitermachen und dann, Marianne, die ist nicht dabei am Montag, nee, das geht ja gar nicht, weil die ist ja, wusstest du, dass die in Australien gerade ist? Und dann geht Australien. So, Horror! Das gibt es übrigens auch bei Podcast. Das könnt ihr jetzt am eigenen Leibe gerade spüren. Ihr wollt, dass es endlich vorbei ist. Viele Leute trainieren und die sagen, wann hält er endlich das Maul, dass ich aufhören kann zu joggen.
Genau. Haben mir viele geschrieben, dass sie es durchgezogen haben.
Ja,
mit ihrem
auch.
Sport. Ich bin stolz auf euch. Weiter so.
Ja. Finde ich auch gut.
War es das jetzt?
Ja, weiß nicht. Hast du noch was zu melden? Ist da noch irgendwas? Kommt da noch was aus deinem großen, inspirierten Gehirn? Oder ist er heute jetzt langsam auch das Lager leer geworden?
Gibt's da irgendwo einen Stau, Schmitty, den du noch?
Heute ist Feierabend. Aber ja, Unterwassermagazin, das habe ich erwähnt, ne?
Ja.
Hattest du gesagt.
Okay, das Foto musst du mir noch schicken.
Mache ich.
Komm, wir müssen jetzt hier nicht nur unsere Nachbesprechung vertonen hier. Also, tschüss, das war Baywatch Berlin.
Ich gehe jetzt zur Bank.
Tschüss.
Tschüss.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.